Hey und herzlich willkommen bei Dancefloor Diaries. Ich bin Emma und in diesem Podcast quatsche ich mit Menschen, die mich inspirieren. Mit TänzerInnen, ChoreografInnen, kreativen Köpfen aus der Tanzszene Deutschlands. Mit Leuten, die was zu sagen haben. Wir sprechen über Jobs, Träume, Struggles, Erfolge und Dinge, über die sonst nicht so offen gesprochen wird. Viele meiner Gäste hört man sonst selten in Interviews oder Q&As und genau deshalb sollen sie hier mal zu Wort kommen. Mit viel Herz, Lockerheit und Themen, die mich beschäftigen. Let's get started. Dancefloor Diaries. Willkommen zurück bei Dancefloor Diaries. Meine heutige Gästin ist Claudia und sie ist eine Frau, die in dieser Branche sehr genau weiß, wer sie ist. Sie hat eine Präsenz, bei der man sofort eine unglaubliche Empathie spürt. Sie ist herzlich, arbeitet mit Menschen, aber gleichzeitig strahlt sie auch ganz klar aus: Don't mess with me. Claudia arbeitet als Tänzerin, Choreografin und Produzentin, hat ihre eigene Showtanzgruppe, die Berlin Showdancers, entwickelt Showkonzepte, macht Ablaufregie bei riesigen Veranstaltungen, moderiert, vermittelt KünstlerInnen und organisiert Produktion von der ersten Idee bis zum letzten Kostüm. Und ja, sogar einen eigenen Kostümfundus hat sie in ihrem Haus, weil sie vieles einfach selbst auf die Beine stellt. Was ich an Claudia besonders spannend finde, sie bewegt sich mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit in Bereichen, die oft noch stark männerdominiert sind. Sie trifft Entscheidungen, macht klare Ansagen und führt Teams und das mit einer Balance aus Empathie und Autorität, die man nicht so oft sieht. Genau darüber sprechen wir heute, darüber, wie es ist, als Frau Verantwortung zu übernehmen, sich Respekt zu erarbeiten und gleichzeitig sich selbst treu zu bleiben. Eine Folge darüber, warum Stärke und Empathie sich nicht ausschließen. Herzlich willkommen bei Dancefloor Diaries, Claudia.
Oh, wow. Toller Text, wunderbar. Ich bin ganz begeistert. Danke dir.
Ja, danke dir. Ich freue mich so doll, dass du hier bist. Du wurdest tatsächlich auch schon zweimal erwähnt in meinem Podcast. Einmal in meiner eigenen Folge habe ich mich bei dir bedankt, weil, Leute, Claudia war die erste Person, die mich gebucht hat. Also wirklich, du warst so die erste Person, die so richtig an mich geglaubt hat. Oh, jetzt muss ich direkt weinen.
Oh Gott, ey.
Am Anfang schon.
Krass, okay,
und
danke.
Auch in Sherrys Folge halt genau das Gleiche. Und sie hat tatsächlich mich so ein bisschen auch auf die Idee gebracht, dass ich halt dieses Thema mit dir arbeite, weil, ja, wir beide so irgendwie gesagt haben, es wäre richtig cool, halt mit dir eine Folge zu haben. Und sie hat halt auch so gesagt, ja, eben genau dieses Frauenthema auch und ist so wichtig. Und ne, es wird halt immer so gesagt, okay, das ist voll die Powerfrau, aber wie viel halt eigentlich so dahinter steckt und was so dazugehört, das ist halt... Ja, das muss man eben auch mal zeigen und sagen.
Deswegen. Okay, wow, mein Herz schlägt übelst schnell gerade. Das ist auch Tränen in den Augen, das ist krass. Ey, vielen Dank. Wow, das ist manchmal gar nicht oder ganz, ganz verrückt, was man scheinbar irgendwie doch für einen Impact hat, ohne das zu wissen und ohne sich annähernd dessen bewusst zu sein. Das ist wirklich krass.
Voll.
Wow, danke.
Ja gerne. Easy. Ich freue mich ganz doll auf die Folge. Bevor wir aber richtig in das Thema einsteigen, kriegst du auch noch die drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle.
Oh, drei sind es?
Genau, okay. Es sind drei. Was macht für dich einen guten Tänzer, eine gute Tänzerin aus? Was macht für dich einen guten Schüler, eine gute Schülerin aus und einen guten Coach, also Tanzlehrer?
Also ich glaube allgemein, um in irgendwas gut zu sein, muss man Interesse haben, man muss motiviert sein, neugierig sein und bleiben, fühlen und verstehen, was man da gerade macht.
Ja, voll.
Kritisch sein und eigentlich ganz viel hinterfragen, warum man das macht, möchte ich das, gerade wenn es manchmal nicht so leicht ist.
Ja.
Einfach zu gucken, ist es mein Weg, möchte ich das und warum? Die Frage, warum man Dinge macht, ist, glaube ich, total entscheidend.
Mhm. Hinter allem. Also
und ich glaube, das zählt für alles, für Coach, ja. Tänzerin, Schülerin ja. sein. Dir bringt es nichts, wenn du in eine Tanzklasse gehst und nicht motiviert bist oder einfach denkst, so, ja, ich mache jetzt was Gutes für meinen Körper oder whatever. Mhm. Es muss einen Grund geben und dessen sollte man sich bewusst sein.
Mhm. Das finde ich schön. Immer das Warum. Erinnerung sein, warum zu kennen.
Ja, absolut. Ganz wichtig und total unterschätzt.
Absolut.
Weil manchmal möchte man was und die Gründe dafür sind total falsch, weil sie anerzogen sind oder man glaubt, irgendjemandem irgendwas beweisen zu müssen oder so. Der Antrieb muss von einem selber kommen und wenn man merkt, es ist nicht der richtige Weg, dann lass es sein. Mhm. Dann gibt es ganz viele andere Varianten oder so, aber es gibt ganz viele falsche Gründe, Dinge zu tun.
Ja.
Und die richtigen muss man irgendwie finden und ich glaube, die Liebe zu dem oder dieses Feuer zu haben,
ja,
gerade in der künstlerischen Branche, ist so wichtig.
Und halt auch das dann zuzulassen, dass man mutig genug ist, auch das dann
zu probieren. Mutig sein zählt, glaube ich, da auch echt viel rein, und der Kopf kann einem so blöde Streiche spielen. Man kann sich selbst so unfassbar gut im Weg stehen.
Ja.
Aber wenn es der eigene Weg ist und man irgendwie da motiviert ist und Bock drauf hat und sagt, ich will das aber mit dem ganzen Scheiß, der da auch zugehört, go for it.
Ja.
Genau dann. Ansonsten kein Muss. Kein Muss.
Alles kann, nichts muss.
Ganz genau. Ja.
Na, wenn das nicht mal motivierende Einstiegsworte waren. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz für alle, die dich vielleicht nicht so kennen, kurz mal ein bisschen über deinen Weg erzählen. Ich habe ja schon ein bisschen im Intro deine ganzen verschiedenen Rollen, die du so einnimmst, einmal erzählt, und vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was waren so entscheidende Momente, die dich jetzt dahin gebracht haben, dass wir hier heute an deinem Wohnzimmertisch sitzen.
Also ich glaube, ein ganz großer Wendepunkt war, ich habe in einem Verein getanzt und ich wurde gefragt, ob ich den Nachwuchs trainieren möchte.
Ah, cool.
Und da war ich 13 Jahre alt und ich hatte so Bock drauf, weil ich wurde gefragt, ob ich in diesem Erwachsenenteam generell mittanzen möchte, und ich dachte so, boah, krass, wie geil, auf jeden Fall, warum auch nicht. Irgendwie gab es in meinem Alter keine Gruppe dafür in diesem Verein, und dann bin ich bei den mehr oder weniger erwachsenen Teenager mit eingestiegen, mit 12 oder irgendwie sowas.
Okay, krass.
Und dann wurde ich direkt gefragt, ob ich Bock habe, den Nachwuchs zu trainieren. Und das war, glaube ich, ja, der Grundstein eigentlich für alles.
Mhm.
Und dann, ich stand vorm Spiegel, habe Musik gehört, habe mir Choreos dazu ausgedacht, habe gehört, jetzt müsste man eine Formation ändern und jetzt müssten da Gruppen sein und das ist zu langweilig. Also den Schritt nur einmal nach links und dann aber wieder mit Arm und allem drum und dran.
Mhm.
Und damit hat es eigentlich angefangen, ne? Diese Bilder einfach zu verwirklichen, ohne Ahnung von Didaktik zu haben. Trainingsaufbau, what? Okay, mein Training war, es gab halt ein Warm-up, dann wurde eine Choreo gelernt und dann hat man entweder sich gestretched oder gequatscht nicht. Oder was auch immer. aber so kam halt auch dieser ganze organisatorische Teil dazu. Was heißt es zu sagen, wann Training stattfindet? Was man irgendwie macht, wie kommt man zum Ziel, und Didaktik mit Kindern. Einfach, du kannst Kinder nicht irgendwie da hinstellen. Ich meine, die waren zwischen 11 und 12 Jahren, also teilweise nur ein Jahr jünger als ich.
Boah, das ist auch, das ist ja richtig krass.
Aber ich hatte nur das Ziel, irgendwie Bilder zu bauen oder Choreos umzusetzen.
Mhm.
Und das war total geil und das war total schön. Aber ja, du kannst halt nicht so einen Frontalunterricht mit Kindern machen.
Ja.
Du musst spielerisch eine Erwerbung machen und... Ja, das war alles unfassbar, Learning by Doing, und auch die Kids, damals wirklich Kids, nicht zu überfordern mit den ganzen kreativen Ideen, die in meinem Kopf sind, sondern Stück für Stück Dinge anzupassen und zu sagen, krass, das ist viel zu schwer, was ich von denen gerade erwarte. Und halt auch so ein bisschen Durchsetzungsvermögen. Also das gehörte dazu, aber das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich wollte einfach nur, dass sie diese Tanzschritte machen.
Ja.
Also kam das krass einfach alles Stück für Stück miteinander. Und was es heißt, dann teilweise auch Auftritte zu organisieren. Ich erinnere mich, ich habe damals mit meiner Oma die ersten Kostüme genäht, so aus alten weißen Bettlaken.
Ja.
Haben wir Wickelröcke für alle, weil es muss ja auch für alle Größen irgendwie kompatibel sein. Dann haben wir Schleifenband gekauft und haben das so als kleine blaue Borte da rumgenäht. Und dann habe ich T-Shirts bei H&M für, oh Gott, 5 Mark gekauft und habe die blau gefärbt und habe mit einzelnen Pailletten da Kleinigkeiten raufgenäht, sodass alle im Wert von, ich glaube, 5 Mark war deren Beitrag, hatten alle Kostüme. Und die damals Pompons wurden vom Verein gestellt und dann war das auf einmal ein Setting und ich fand das total geil.
Ja.
Aber mir war überhaupt nicht bewusst, welche Position ich einnehme.
Ja.
Sondern ich hatte Bock, ein Bild auf die Beine zu stellen.
Und
den Kindern hat es Spaß gemacht. Und das war der beste Antrieb überhaupt.
Voll, genau was du auch gerade in deiner Intro-Frage meintest. Ne? Einfach, du hattest einfach diese Lust und das Feuer, das zu machen.
Absolut.
Wow.
Absolut. Und das ist daraus gewachsen. Also wenn man es runterbricht, war das der Grundstein für alles.
Mhm.
So. Und da halt, wie gesagt, dieses ganze Organisatorische, was damit einherging. Ich habe irgendwann... stand ich in der Schule, ich glaube, da war ich 15 oder 16, und wir hatten eine Anfrage für einen Videodreh, Achtung, mit Terence Trent D'Arby. Die älter sind, kennen diesen Namen. Und es ging einfach nur darum, dass die Mädels so ein bisschen Statisten sein sollten, in ihrem Kostüm von A nach B rennen. Und das war eine ganz wilde Konstellation. Und ich weiß, in meiner Schulpause habe ich mit dem Auftraggeber telefoniert und habe gesagt, wann braucht ihr wie viele Leute, was müssen die machen, wie können wir uns vorbereiten?
Wow.
Und ich dachte... was passiert hier gerade?
Ja.
Das war wirklich, wirklich spannend. Ja, das war der Grundstein für dieses, ich weiß nicht, Gruppe führen, so habe ich es wie gesagt nie wahrgenommen.
Ja.
Dann habe ich den Papa meiner Kinder kennengelernt, Tomster, nach wie vor Breakdancer, und der hat mich so ein bisschen in diese freiberufliche Szene dann reingeschmissen, sage ich fast. Der hat gesagt, Mann, du kannst mehr und go for it. Ja. Und ich war so, nee, ich kann nicht mehr.
Ja.
Also dieses Selbstzweifel, dieses Selbstkritische hatte ich auch schon immer sehr, weil ich habe Tänzerinnen gesehen, hauptsächlich Tänzerinnen, wo ich dachte, pff, kannst du null mithalten, auf gar keinen Fall. Und über ihn habe ich Manu kennengelernt.
Ah, ja.
Manu Joël Mondon.
Ja.
Und der hat irgendwas in mir gesehen. Und es war unfassbar, weil auf einmal öffnete sich diese Freelancer-Szene. Und ich habe krasse Menschen kennengelernt, unfassbar gute Tänzer und Tänzerinnen aus Stuttgart, aus Köln. Und ich war auf einmal irgendwie ein Teil davon. Das war spooky und unfassbar geil. Diese ganzen Emotionen, dieses als Team auf einer Bühne zu stehen und einfach abzureißen, das war krass. Und wie man selber in so eine Emotion verfällt und das, diese Choreografie lebt, weil man jede einzelne Bewegung versteht. Nicht nur, dass der Arm in der Position sein muss, sondern was die ganze Körperhaltung dazu sagt. Und Bewegung zu einer Sprache zu machen, bam, unfassbar geil. Das war so mein Einstieg in diese ganze Freelancer-Szene. Die parallel, natürlich hatte ich immer noch mein Team, was bis dahin immer noch weitergewachsen ist, aber einfach, weil mein Interesse da war. Ich hatte Bock, in verschiedene Richtungen zu gucken. Und dann war neben dieser Street-Style-Commercial-Szene noch ein ganz entscheidender Wendepunkt, dass ich Anja Parjung kennengelernt habe. Die hat mich mit zu Robinson-Inszenierung genommen. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, was es heißt, sich mit unterschiedlichen Gewerken auseinanderzusetzen, was Licht machen kann, was Kostüme machen kann, können, und wie man Dinge halt einfach wirklich dramaturgisch aufbauen kann und wie viele Stellschrauben es ums Tanzen rum einfach noch geben kann.
Was dann auch das Tanzen trotzdem wieder ergänzt. Ne?
Also absolut, das war alles ein Add-on. Also das Basis ist wirklich Tanzen, Gefühl für Veranstaltungen, für Dramaturgie und Emotionen zu haben und Timing super wichtig. Und daraus eine Show zu kreieren, die auf einmal 45 Minuten lang war und nicht nur 3 Minuten, wo es heißt, reiß ab und dann go for it und das war's. Sondern da irgendwie Menschen emotional abzuholen, Kurven zu bauen, emotional abzuholen. Krass, krasse Nummer. Als nächstes war, glaube ich, 2015, oh ja, Sat.1 Frühstücksfernsehen. Herzlichen Glückwunsch, ich war auf einmal Moderatorin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Sehr skurril. Ja, ja, das war wirklich so ein... Ich habe bei einer Modenschau, da habe ich teilgenommen in Potsdam, da habe ich jemanden kennengelernt, der war eigentlich Fotograf.
Du bist auch so eine Networkerin, oder?
Nee, gar nicht.
Weil du es kennst, jede Story fängt an mit, da habe ich diese Person kennengelernt.
Na, ich weiß nicht, es ist so ein Geben und Nehmen. In Networking, da bin ich übelst schlecht. Ich kann Kontakte halten, mehr oder weniger. Nee, das ist, nee, weil das war gar nicht mein Fokus. Ich wollte nichts aufbauen. Ich hatte nie vor, was aufzubauen. Das sollte nie mein Beruf werden. Das war mein Hobby und ich habe immer gedacht, wenn es dein Beruf wird, keine Chance. Weil dann ist der Druck da, dann musst du, dann willst du nicht mehr. Und wo soll dann das Feuer herkommen, wenn du willst? Wenn du darauf achten musst, dass du damit deine Miete zahlen musst oder was auch immer. Diese Vorstellung war überhaupt nicht da.
Ja.
Null mein Ziel, gar nicht. Aber ja, ich habe da einen Fotografen kennengelernt und ich habe vorher irgendwie hier und da mal schon Werbespots oder irgendwie sowas gedreht, weil man so, ah, hier hast du da Zeit, komm mal vorbei, und das eins ergab das andere. Also ich bin nie rumgerannt, habe gesagt, ich kann, ich mache, ich will. Ich wusste gar nicht, was ich will. So, es ist halt alles irgendwie so organisch gewachsen, dass mir Leute was zugetraut haben und irgendwas gesehen haben und meinten so, hast du das schon mal probiert? Nö, komm mal vorbei, mach mal. Also, okay, wenn du mir das zutraust, naja, dann
go for it,
let's try. Da habe ich halt ein paar Werbespots irgendwie gedreht. Das ging dann auch über Agenturen, wo man mal zu Castings gerannt ist und unfassbar nervös war. Und allein diese Vorstellungssequenz. So, hallo, ich bin Claudia, komme aus Berlin, bla. Und, oh Gott, furchtbar. Hände zeigen, links, rechts, Profil. Weird. Und ich war so schlecht am Anfang, bis irgendwann auch da so eine Leichtigkeit kam und so ein, klappt eh nicht. Und boom, auf einmal klappte es. Das war spannend zu sehen. Und da war dieser Fotograf und der erzählte, seine Frau sei Redakteurin und mache das und das. Und auf einmal alle Modelle vor Ort, wumm, zu ihm ran und haben ihn zugetextet und alles. Und ich dachte, nee, das, so tick ich nicht. Ich mag das nicht, kein Bock. Und dann hat man sich verabschiedet und ich habe ihm eine Visitenkarte zugesteckt und habe gesagt, ja, so, ey, wenn irgendwann mal was ist und du Leute brauchst, sag Bescheid. Und irgendwann meldete sich tatsächlich seine Frau und hat gesagt, ich brauche Probanden für irgendwelche Testsituationen. Ich war hier, wir haben hier bei mir zu Hause so eine Sendung gedreht für Kochen und Backen, weil das, da kam hier ein Koch her und ich war so ein bisschen Assistentin, was auch immer, habe gesagt, nee, ich mag keine Rosinen, Apfelstrudel, bla, und irgendwie ging es dann um O-Töne. Okay. Also das sind diese, wo du das Mikro an den Kopf knallt bekommst und denkst, nee, sag mal was, wie du es findest. Und das, irgendwie fand ich das ganz, ganz witzig, aber auch wirklich aus so einer Leichtigkeit, die mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist, leider. Und die guckte irgendwie nur den Hauptmoderator oder diesen Kocher und meinte so, krass, Miss One-Shot war dann so. Und ich so, okay, krass, ich nehme es trotzdem gerne nochmal auf, gar kein Ding. Und dann habe ich ganz viele andere Probanden, weil die wollten natürlich nicht immer die gleichen Gesichter sehen, habe ich viele Leute einfach zugespielt und habe gesagt, Leute, wer hat Bock und so, bei sich zu Hause zu kochen oder was auch immer. Und dann sagte sie mir tatsächlich, irgendwann kam der Anruf und meinte so, du hast ganz viel für andere Menschen gemacht, jetzt ist Zeit für dich.
Oh mein Gott.
Hast du Bock, sowas zu übernehmen? Und ich dachte so, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es war ein gefühlt so ein Jobangebot, so, wo ich dachte so, ich versuch's mal.
Oh, krass.
Und auf einmal habe ich die Serie Fit and Well geleitet und da stand ganz groß, Claudia Schau, Physiotherapeutin und Tänzerin, irgendwie da unten in dieser Bauchbinde nennt man das. Und ich dachte, Alter, was passiert hier? Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Aha. Ich mag die Aufmerksamkeit nicht, weil da kamen ganz weirde Geschichten einfach mit einher. Menschen haben mich angerufen, Menschen haben mir geschrieben, Menschen haben mir Angebote gemacht. Und ich dachte, what the fuck? Ich bin immer noch die gleiche und wir kennen uns teilweise so lange. Und auf einmal kriege ich hier einen Urlaub for free für meine Familie. Ich kriege von Harley Davidson eine Lederjacke oder ich kriege, meine Mädels werden teilweise gebucht, damit ich dort bei der Veranstaltung auftauche, damit die sagen können, Claudia Schaaf vom Frühstücksfernsehen. Und ich dachte, was ist das für ein riesengroßer Scheiß? Und ich habe nichts von diesen ganzen Angeboten angenommen, weil ich dachte, das kriege ich nicht hin. Ich war eigentlich erwütend darüber, wie an der Stelle die Welt tickt. Und habe gemerkt, dieses Öffentlichkeitsding ist nicht meins. Ich will nicht irgendwie, klar, eine Reichweite ist irgendwie ganz nett, nice to have, aber ich will das nicht. Ich will nicht in irgendwelche Rollen gedrängt werden und komische Verträge zu haben und was auch immer. Und dann war mir selber der Druck zu groß. Ich für mich, ich habe mir die Sendung angeguckt und dachte, das bin ich überhaupt nicht. Es ist nicht authentisch und entspricht nicht meinen Anforderungen, die ich an eine Moderatorin habe. Und boah, wie ich gezittert habe, wenn ich da live ins Studio musste und als Expertin für teilweise Ernährungsberatung vorgestellt wurde und ich kurz vorher zu Alina gesagt habe, Digga, mach mal nicht, weil ich habe zwar eine Physio-Ausbildung und ich kenne mich mit ein paar Punkten aus. Ich bin auch keine Ernährungsexperte.
Ja.
Und dann war sie aber so perplex, dass sie so, heute bei uns zu Gast Claudia Schaaf und so Ernährungsexperte. Und ich war so, what?
Oh mein
no
Gott.
Way, ich habe keine Ahnung. Und wir hatten ein Vorgespräch und ihr habt gesagt, das alles weiß ich nicht. Ich kann in Bezug auf manche Antworten random die Antworten, aber das kann jeder. Ja. Und so ein bisschen Fachwissen durch Physio war da, aber...
Okay.
Nee, also deswegen meinte ich auch am Anfang, es ist wichtig zu wissen, was man nicht möchte. Und dieses Ganze, ja, da gehörte mir zu viel dazu. Und das hat mich eher ganz schön runtergezogen, zurückgeworfen. Es war eine spannende Zeit. Ich bin sehr dankbar dafür, aber ich kenne deine Grenzen.
Ja.
So, und das war an der Stelle erreicht. So, das war meine Moderationserfahrung. Deswegen mache ich auch nur noch Sachen, wo ich denke, ey, es geht um Familien, Kinder, so eine Veranstaltung. Okay, das ist geil. Streetdance-Meisterschaft, love it. Das ist irgendwie so, das ist ganz nice.
Community aber, dahinter steht irgendwie.
Ja, irgendwie so, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann dazu was beitragen. Ich kann Leute, die Angst haben vor dem Auftritt, kurz abholen oder Kinder zu mir auf die Bühne holen, die ein Quiz dann einfach machen oder ein Gedicht erzählen oder irgendwie sowas. Das ist schön, so wenn Familien und sowas alles, aber Abendveranstaltungen einen wunderschönen haben, meine Damen und Herren, das bin ich. Also da bin ich auch viel zu aufgeregt und das ist, oder politische Diskussionen, da hatte ich auch schon zwei Anfragen, ich denke so, leider macht man nicht.
Ja.
So. Das war dieses Thema, dann gab es auch noch für mich eine ganz tolle Sache, das war ganz, ganz anders, 2017. Weil da kam so alles irgendwie zusammen. Ich wurde nicht nur als Choreografin gebucht, sondern ich konnte meine Leute mitnehmen. Das, was ich so ich aufgebaut, klingt so, als ob...
Doch, aber hast du aufgebaut.
Ja, aber es ist ja trotzdem immer meine Teamarbeit.
Klar.
Ne? Und aber, das ist so ein... ja, fühlt sich komisch an, das so zu sagen. Ja. Aber da kam das genauso zusammen mit dem, was alles so gewachsen ist, war auf einmal eins. Mhm. Und ich habe nicht random Tänzerinnen bekommen, sondern ich konnte meine Leute mitbringen und das war so, was, wie krass ist das denn? Und ich weiß, nach der ersten Probe, als Volker, der liebe Regisseur, alle meine Choreos abgenommen hat, das war so ein, ich habe angefangen zu heulen. Ja. Ich war wirklich so, ich kann es nicht fassen und ich bin so dankbar und freue mich so, dass das alles so funktioniert hat und halt dann auch seitdem dafür wieder gebucht zu werden, weil einmal einen Job zu bekommen, heißt nicht, dass das selbstverständlich ist und du da irgendwie immer wiederkommen darfst. Und ja, der nächste große Meilenstein tatsächlich war 2019, als es dann hieß, naja, hast du Bock, Regie zu machen? Ich so, Alter, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Klar, ich habe hier und da irgendwie schon mal eine Ablaufregie gemacht, weil ich einfach die Infos hatte und wusste, wann wer wohin zu gehen hat und das dann halt in dem Moment auch zu callen, war schon so ein, ich habe gesagt, ich schlage dir andere Menschen vor, die das, glaube ich, besser können und ich mache gern die Assistenz, um mal reinzuschnuppern. Folgt, weil ich war auch mit ganz, ganz anders in dem Moment beschäftigt und meinte so, wir können Anfang Januar mal telefonieren und dann mache ich gerne die Assistenz und dann hieß es in dem Gespräch Anfang Januar, nee, du sollst es schon machen. Und ich war so, hä? Okay, let's try. Mhm. So, der Chef selber hat gesagt, ich nehme dich unter meine Fittiche, ich helfe dir die ersten 2 Tage und dann gucken wir weiter, ob du es alleine schaffst oder ob wir, ja, ob du da Unterstützung brauchst. Und dann habe ich das gemacht und das war krass. Das waren die Six Days, das war das Berliner 6-Tage-Rennen im Bahnradsportfahren heißt das, glaube ich. Track, sag den.
Ja, hey, da war ich doch sogar auch.
Das war 2020, war die Weltmeisterschaft. Aha, okay. Das war dann die Track-Cycling-Weltmeisterschaft. Und 2019 waren es die Six Days, 2020 waren es auch die Six Days und direkt eine Woche später war es die WM, wo wir zusammen waren. Ja. Und da öffnete sich auf einmal ein ganz neues Feld, so im Sinne von Veranstaltungen wirklich an einer bestimmten Position zu leiten. So ein großes Gewerk mit die ganzen Techniker, was du alles irgendwie zusammenführst, damit die Produktion läuft und Absprache mit dem TV, mit dem Sport direkt zu halten und die ganze Zeit über Intercom 1000 Menschen, die dir was ins Ohr sagen und trotzdem aber noch zu puffern und den Stress nicht anzunehmen und das Team klar zu leiten und Entscheidungen zu treffen, sich gegen Leute durchzusetzen. Wo ich dann auch jemanden auf dem Ohr hatte, einen Techniker, meinte, du kannst doch jetzt aber nicht 3, 2, 1, jetzt. Wo ich dachte so, wir haben einen Zeitplan, der muss eingehalten werden, das hat Priorität. Whatever, has to be. So, und da weiß ich auch noch, dass es so im Schnitt zwischen 4 und 6 Stunden Schlaf war, zwischen den einzelnen Tagen.
Ja.
Und irgendwann fragte mich meine Mutter, wie es mir geht. Und es war so 2 Uhr morgens. Und ich meinte so, ich liege gerade noch wach. Ich habe so viele Sachen am Kopf, aber ich lieb's.
Okay.
Und da dachte ich so, fuck, okay, das ist irgendwie geil. Ich habe auch andere Leute gefragt, wo ich dachte, dass die eher die Position einnehmen. Der technische Leiter. Und der meinte so, er hat mir wirklich einen Vogel gezeigt. Und er hat gesagt, dein Ernst, auf gar keinen Fall würde ich den Job machen.
Ja.
Ich dachte, okay, da ist vielleicht auch nicht jeder entweder dafür gemacht, hat darauf keinen Bock oder was auch immer. Aber spannend. Mhm. Und auf einmal nahm das auch so einen parallelen Weg.
Ja, wow. Also so beeindruckend auf jeden Fall, was das du alles so...
Einfach spannend. Und wie gesagt, es kam nichts von mir. Es waren immer Menschen, die irgendwas gesehen haben und gesagt haben, du kannst das, mach mal. Mhm. So, und an mich geglaubt haben und mir Positionen zugeschrieben haben, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Mhm. So, Eventregie, was heißt das? Wer macht das? Und was bedeutet das? Ach, krass, ja.
Wie ist es für dich, gerade jetzt, du hast eben erzählt, du sagst dann den ganzen Technikern die Ansage, okay, jetzt geht's los, 3, 2, 1. Mhm. Hast du das Gefühl, dass so als Frau in so einer Position manchmal ein bisschen anders ist? Oder war das auch sowas für dich, wo du irgendwie gesagt hast, okay, jetzt sind hier, ich kann mir vorstellen, dass auch bei solchen Veranstaltungen viele Männer auch einfach in den...
Voll.
Oder nur, manchmal vielleicht auch.
Auch manchmal nur, das ist ganz spannend.
So, also wie fühlst du dich dann so?
Ich habe das Ziel komplett vor Augen. Okay. Also ich sehe mich nicht als Frau in einer Männerrunde. Ja. Den Gedanken lasse ich gar nicht zu. Okay. Das habe ich nicht präsent vor Augen, sondern ich sehe, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich sehe, dass Ansagen gemacht werden müssen, um Abläufe zu synchronisieren. Also dieses 3-2-1-Go, das klingt immer so ein bisschen witzig, so nach dem Motto, ja, dann die Werbung wird dann geschaltet oder was auch immer. Aber was dahinter steckt, ist, dass der Ton weiß, dass die Hallenanlage darunter gefahren wird, dass der Sound vom Video abgespult werden müssen. Und deswegen ist immer dieses witzige 3-2-1-Go, sodass alle Operator wissen,
jetzt
wirklich, das wird runtergefahren, das wird hochgefahren, Standby, das als nächstes, liegt das an, okay, nein, dann müssen wir eine Werbung machen oder dann müssen wir zwischenmoderieren oder dann haben wir ein Show-Act, was auch immer. Und das ist für mich wie ein Computerspiel, ehrlich gesagt. Ich sitze dann da und denke, okay, next level, alles klar, okay, jetzt hast du das geschafft und dann jetzt geht's weiter mit dem. Und das ist, wenn mir die Ernsthaftigkeit manchmal so vor Augen ist, dann kann es auch schnell vorbei sein. Also es gab einmal den Moment, allererstes Showcallen bei den Six Days, wo ich fast angefangen habe zu heulen. Und ich habe zwei Varianten, entweder renne ich auf Klo, fange an zu heulen, schmeiß hier alles hin, oder du schluckst den ganzen Scheiß, der jetzt gerade passiert, dass 5 Leute parallel dich anschreien, weil jetzt doch das und das passieren muss. Oder warum stehst du da, warum du bist im Bild, das und das und das. War einfach spooky und dann mal so, okay, wir machen einfach weiter.
Glaubst du, dass die mit einem Mann auch so geredet hätten?
Ja.
Jetzt einem Mann? Ja, ja. Okay, aber das ist gut.
Ja, das ist halt einfach dieses der Ton, der bei einer Produktion oft mitschwingt, weil Dinge passieren müssen und ja, das hat mit mir als Frau nichts zu tun.
Okay, ja. Aber das ist ja...
Bei so einer Produktion in der Verantwortung als Regie ist das, ja.
Und hast du so das Gefühl, dass du dir diese Autorität so erarbeiten musstest oder kam das auch so organisch mit durch diese ganzen Sachen, die du hast ja gerade die Geschichte erzählt, eigentlich seitdem du 13 bist,
ja.
mit den Kiddies,
ja.
Schon hattest? Oder also so, wie ist es so für dich in diesen Situationen gewesen, ne, dass du dich dann so plötzlich irgendwie behaupten musstest und die ganzen Ansagen machen musst, nicht nur in einem kleineren Rahmen, sondern für so viele Gewerke auch?
Das ist gewachsen und ich erinnere mich an Situationen, es war zum Beispiel 2014, da hatte ich habe ja 2014, habe ich glaube ich auch parallel angefangen, so einen Gewerbeschein für Künstlervermittlung zu haben und zu sagen, so, es gibt so viele Leute, mit denen habe ich Bock zusammenzuarbeiten und ich biete das einfach mal an und nicht nur, wirklich nur mit Tänzerinnen oder mit den Leuten, mit denen ich sonst zusammenarbeite. Und da habe ich gemerkt, Panorama Fashion Messe war das, glaube ich. Und ich habe auf einmal das ganze Rahmenprogramm gestellt.
Ja.
Ich war so, alles klar, ihr wollt Tänzerin, ihr wollt da irgendwie noch ein Walking Act, ihr wollt da Schauspieler, Schauspielerin, okay, geil, kenne ich irgendwie. Und habe da so ein, was einfach ganz bunt zusammengestellt. Und das war wirklich spannend, das war eine junge Agentur. Ein Mann und eine Frau, die waren vielleicht Anfang 20. Und ansonsten... ältere Männer, sage ich jetzt mal, die irgendwie ein Gewerk geleitet haben, ob es jetzt ein Foodtruck war oder Techniker waren, bewusst keine Technikerin, sondern es war wirklich eine reine Männerrunde, außer mir und der einen von der Agentur noch. Und mein Auftreten war halt einfach ein anderes. Wenn du so spielerisch in die Sache reingewachsen bist und das als Spiel ansiehst, dann hast du ein anderes Auftreten, weil du kommst mit einem Lächeln rein und sagst, hey, let's play.
Ja.
So, was los, was braucht ihr, was wollen wir?
Ja.
Und ich war auch noch zu spät in diesem Meeting. Also ich bin wirklich da reingestolpert, habe mich hingesetzt mit einem breiten Lächeln und habe mich gefreut, da zu sein und dachte so, was brauchen wir, wo sind Schnittstellen, was muss irgendwie koordiniert werden? Und da habe ich schon gemerkt, wie ich angeguckt wurde in dem Moment. Aber es war meine Ausstrahlung, muss ich jetzt rückblickend total sagen, weil ich wollte spielen und die wollten arbeiten, wenn man das so sagen kann. Und dann saß ich da und dann ging es irgendwie um Problemlösung und ich hatte immer noch mein Grinsen drauf und auch eine höhere Tonlage. Also das ist mir später bei den Regiegeschichten aufgefallen, dass ich durch dieses Spielerische auch mit ausstrahlen wollte, wir spielen doch zusammen, tun mir nichts, ich bin nett zu euch allen, lass uns Spaß haben. Und wirklich immer da oben, motivierend und so mit Menschen geredet habe, anstatt hier unten auch energiesparend und auf Augenhöhe mit Menschen zu sprechen. Aber dann ging es um irgendwelche Probleme, wo Schnittstellen einfach nicht da waren und ich dachte, Leute, was ist los? Die Schnittstelle ist da und wenn ihr den Truck da hinstellt und wir haben hier eine Performancefläche und dann haben wir einen Moderator, der bildet die Brücke von Punkt 1 zu Punkt 2, dann wird es noch ein bisschen lichttechnisch untermalt und wo ist das Problem?
Ja.
So, ich habe mir das auch alles angehört und dann war so, ich habe mir einen Vorschlag und dann war das ganz süß, weil auf einmal wurden die Augen bei manchen Männern größer und wir wurden während des Meetings Visitenkarten zugeschoben. Und dann so,
oh Gott,
okay,
oh
cool,
Gott.
Spannend, witzig,
ja.
Aber null checkend, was das eigentlich so bedeutet.
Mhm.
So auch von meiner Ausstrahlung, von der Wahrnehmung anderer.
Ja.
Ist halt einfach so passiert. Und dann mittlerweile, ich merke das, wenn ich in irgendwelche Meetings gehe und ich teilweise wirklich auch die einzige Frau bin, ist mir egal, weil wir haben ein Ziel vor Augen und da gibt es im besten Fall sitzen da Menschen, die haben alle eine Expertise, alle haben einen Grund da zu sein. Und wenn man zusammenarbeitet, ist easy. Und wenn einer querschlägt, dann ist bei mir eher so ein, wo kann ich ihn her aufräumen? Alles klar, ich, Frau, ich hatte jetzt bei, letztes Jahr hatte ich auch so einen Moment, da kam der Director TV Broadcast kam zu mir und meinte so, ah, und du hast ja auch scheinbar eine wichtige Position. Irgendwas, ich habe schon wieder vergessen.
Oh Gott.
Und ich gucke ihn an und denke so, also ich glaube, wir arbeiten hier als Team und wir wollen hier gemeinsam eine geile Veranstaltung machen, aber ja, wenn du Fragen zu dem und dem Fachbereich hast, glaube ich, die richtige.
Ja.
So. Und ich habe das einfach, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich fühle mich null angegriffen bei sowas. Weil das hat ja auch wieder eine Berechtigung, dass manche Menschen so denken, auch wenn es nur eine dumme, alteingesessene Denke ist, aber das kommt ja irgendwo her und vielleicht haben die auch weirde Erfahrungen gemacht und es gab vielleicht auch Frauen, die manchmal verrissen haben und wo man dann halt einfach auch skeptisch gegenüber ist, aber eigentlich ergibt sich das schnell von selbst, wenn du kompetent bist, wenn du halt einfach Fragen beantworten kannst, Entscheidungen treffen kannst, bla, das ganze Zeug, was da rum schwirrt und wenn man selber für sich unsicher ist, dann strahlt man das halt auch aus.
Mhm.
Also wenn ich da reingehen würde und denke so, Gott, ich bin schon wieder die einzige Frau, dann wäre es auch für den Arsch, ganz ehrlich.
Also voll, das stimmt. Aber ich finde trotzdem ist es ja beeindruckend, dass du mit so einem Kommentar dann so umgehen kannst.
Ich fand es also, witzig in dem Moment, weil ich dachte, oh Mann, lass mal kurz aufräumen. Weil es stimmt halt einfach nicht. Team, Leute, wir sind ein Team. Ich habe mich aber auch schon dabei ertappt, dass ich bei Produktion am Anfang bewusst Haare hochgemacht habe, beide Klamotten anhatte, Brille aufgesetzt habe die ersten 2 Tage, um wahrgenommen zu werden.
Wow, okay.
Das gab's auch. Das gab's auch. Mittlerweile nö. Mittlerweile ist egal.
Ja, aber wahrscheinlich auch halt durch die Erfahrungen, die du jetzt schon gemacht hast.
Gab's auch, weil das ist halt auch dieses immer selbstkritisch sein und die eigenen Stellschrauben beobachten. Wo kann man, man muss nicht immer einen anderen kritisieren, sondern das Beste ist, die eigene Stellschraube geht am, ist schmerzhaft, aber ist die effektivste. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen bei sich bleibt und dann ist es kein Ding. Man kann sich so schön selbst im Weg stehen und dann selber an einem arbeiten, anstatt alle anderen verändern zu wollen. Das ist, glaube ich, so
ganz eine schöne Botschaft. Eine schöne Botschaft. Glaubst du, dass Frauen in solchen Positionen, wo du jetzt auch öfter bist, dass ich sage mal Führungsposition oder einfach, muss nicht mal Führung sein, aber einfach in höheren Positionen, wo sie auch Entscheidungen treffen oder eben an Tischen sitzen mit Leuten, die eben Entscheidungen treffen können. Glaubst du, dass Frauen härter heutzutage arbeiten müssen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, in solche Rollen zu gehen?
Ich kann mir vorstellen, dass Frauen nicht so laut sind.
Ja.
Und das, ja, also das an der Stelle. Aber letztendlich, man, ich glaube, man wird gesehen, ich glaube nicht, dass man laut sein muss, weil ich bin überhaupt nicht laut. Und gehe auch nicht mit Ellenbogen irgendwie durchs Leben, sondern ich glaube, das wächst alles organisch und man findet Leute, mit denen man zusammenarbeiten möchte und die Leute, die mich für irgendwas buchen, die kennen ja meine Arbeit. Also ich renne nicht rum und mache Kaltakquise und sage, ich bin Regisseurin, ich will deine Veranstaltung leiten, sondern die Leute sehen mich, erleben mich und sagen, ich mag, deswegen durfte ich auch tatsächlich bei den Six Days sein, weil jemand gesehen hat, wie ich mit Leuten umgehe und die das mochten und ich, bei den Six Days war ich auch nur, weil ich eine Frau bin. Auch spannender Fakt, weil es war gefühlt, ich habe nie hundertprozentig die Frage so ausgesprochen, warum er in der Position eine Frau wollte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach so viel an Männeregos war, wo man halt einfach vielleicht die Hoffnung hatte, dass man einer Frau gegenüber ein bisschen anders agiert.
Ja.
oder halt auch ein bisschen mit Empathie und mit dem Nachfragen so, warum? Ich hatte auch einen Choleriker, der ist vor mir ausgerastet und dann muss man halt auch damit dealen in dem Moment. Und das da bricht mir gar keinen Zacken aus der Krone, das zu hinterfragen und zu sagen, also ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, es hat gar nichts mit mir zu tun, aber lass uns so nicht miteinander arbeiten. Auch passiert. Und es war danach weird, aber ich glaube, der Herr hat es mir nicht vorgeworfen, sondern fand den Umgang damit ziemlich nice. So, das, so würde ich es nach, im Nachhinein interpretieren.
Voll. Also es ist ja auch voll das der Skill, den du da so hast, den man ja auch erstmal so haben muss. Was hilft dir da so, dieses auf Augenhöhe und auch nicht das so persönlich zu nehmen in solchen Momenten? Ist das einfach dein Charakter, dass du das dass du sowieso so bist? Oder ist es einfach, ist es auch so gekommen oder irgendwie?
In der Branche gibt es viele Choleriker.
Ja.
Und ich habe, vielleicht sollte ich das nicht so sagen, der Vater meiner Kinder ist Choleriker und da habe ich sehr viel gelernt. Aber zum Thema Choleriker, ich kann damit umgehen. Ich habe das gelernt. Ich verstehe, dass das nichts mit mir zu tun hat und kenne, glaube ich, so ein paar Mechanismen, die einfach in dem Moment regulieren. Also es bringt gar nichts, in dem Moment zu sagen, also in die Konfrontation reinzugehen, sondern es ist eher dieses deeskalierend wirken und ja, einfach Verständnis dafür zu haben. Ich glaube, ganz viel geht es, wenn Menschen austicken, auch das kommt ja irgendwo her. Und es bringt mir nichts, die Menschen in dem Moment zu verurteilen, sondern es ist oft eine Charaktereigenschaft. Ich denke, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass das so in dir steckt. Und ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil jeder von uns fährt irgendwie mal aus der Haut oder macht irgendeinen Bullshit, wo du denkst, Kacke, hätte ich nicht so machen sollen. Und dann sind wir wieder bei der Learning-Geschichte. Aber, und bei den eigenen Stellschrauben. Menschen sind, wie sie sind. Und die Menschen so zu nehmen und Stärken und Schwächen zu erkennen, ist, glaube ich, auch echt wichtig. Und sich dem anzupassen. Also ich glaube schon, dass ich da mich viel anpasse bei manchen Situationen, aber nur um das einfacher zu machen für alle Beteiligten. So, und sich selbst zurücknehmen gehört auch oft dazu und Verständnis für den Gegenüber zu haben.
Voll. Ich finde, solange du dich halt nicht so zurücknimmst, dass es gegen deinen Willen so ein bisschen geht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, weil das ist ja auch wieder so ein Frauending. Das ist so ein bisschen, ne, von Frauen wird immer erwartet, okay, wir sollen uns dann zurücknehmen und wir passen uns dann an, weil irgendwelche Männer jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen sich nicht im Griff haben und das dann an uns Frauen auslassen, weil wir die Leichteren sind, wo die das dann einfach so mit uns kann man so umgehen, so nach dem Motto.
Da, die Erfahrung habe ich in meiner Freelancer-Zeit leider gemacht, tatsächlich, dass ich da als so ein schwaches Glied in der Produktion angesehen wurde, aber auch nur, weil ich freundlich zu Menschen war. Also tatsächlich habe ich einmal den Spruch bekommen, du bist ja auch zu jedem freundlich. Und ich dachte so, ich mache hier nicht großartig Fehler, aber ich war so auf dem Kieker von manchen Menschen und das war leider eine Frau. Also ich kann da nicht differenzieren von Männern und Frauen, sondern das die Arbeit mit Frauen ist manchmal auch echt schwierig. Die können sich unfassbar gut supporten. Jetzt bei meiner letzten Produktion 3 Wochen in Italien, das war so schön, so tolle Frauen und so unterschiedliche Frauen um mich herum zu haben. Das war so wertvoll. Aber sie können halt auch mit gewissen Mustern so gemein sein, so manipulativ, intrigant. Das sind Sachen, das erlebt man bei Männern weniger. Ich sage nicht, aber weniger. Und das Frauen können ganz schön Impact haben, aber wenn es um eine Produktion geht und Männer sind der Meinung, die müssen an der Stelle irgendwas mir ins Wort fallen oder irgendwie sowas, dann ist das eine Charakterschwäche, volle Kanne.
Liebe ich, dass du das so sagst.
Ja, weil das ist halt, egal ob es Männer oder Frauen sind, aber das ist so, wir haben doch ja alle unsere Aufgaben und was im Vordergrund steht, ist für das Produkt und für die Produktion. Und ich bin für mich selber, kann ich unfassbar schlecht einstehen. Aber wenn es um ein Team geht, was ich zu verteidigen habe, da stelle ich, das war einmal Special Olympic World Games. Ich habe das Clustermanagement für alle Sportarten im Messebereich gemacht. Das waren, ich glaube, keine Ahnung, 12 oder so. Ich hatte 12 Teams, die ich geleitet habe. Und da ging es um die Verpflegung. Und irgendwie war das nicht so ganz optimal organisiert mit der Zeiteneinteilung, wann kann mein Team oder meine Teams, wann können die essen gehen, die können vor Ort nicht weg, weil sie sich um die Operator und sowas alles kümmern müssen. Und dann durften die aus irgendwelchen Gründen keine so Boxen, Essensboxen verteilen, weil das aus irgendwelchen hygienischen Rechten oder was auch immer war. Und die Diskussion wurde hitziger, meine Managerin oder meine Auftraggeberin war auch da, weil das Office leider war, wo ich gearbeitet habe. Und ich dachte so, es kann nicht sein, dass jetzt die Option ist, dass wir losgehen und für alle Essen kaufen und nicht wissen, ob wir die Kosten wieder bekommen und unser Team verpflegen. Und ich habe mich diesem Mann, der war auch überfordert in dem Moment, weil er wollte auch alles richtig machen. Ich habe mich dem in den Weg gestellt und habe gesagt, nein, das klären wir jetzt, weil es kann nicht sein, die Option ist, dass meine Leute weggehen und einfach keine Musik gespielt wird oder keine Moderation stattfindet oder die Einleitung nicht stattfindet oder diese ganze Sportart nicht ausgetragen wird. Nur weil das nicht funktioniert. Das kann es nicht sein. Ich habe in dem Moment gezittert, also ich war so, weil ich so wütend war, weil ich dachte, wir müssen hier eine Lösung finden. Wenn ich so, was ist das Problem an der Stelle? Können wir das und das und das? Und es gab eine Lösung.
Ja.
Aber wie der Typ mich angeguckt hat in dem Moment, das war so ein, okay, okay. Hätte ich für mich selber, für meine Rechte, hätte ich so nie eingestanden. Überhaupt nicht, weil ich habe auch dieses, sei nicht zu laut, eck nicht an und alle müssen einen nett finden, was auch immer, das habe ich. Das steckt so tief in mir, auch wenn meine Mutter andere Sachen gesagt hat.
Probiert hat, so ja.
Aber es ist, über Generationen steckt das halt irgendwie auch noch ganz tief in mir. Aber wenn es nicht um mich geht, sondern um andere, dann ist so, boah, Digga, no way, auf so gar keinen Fall. Ich
hätte so großen Applaus gegeben.
Und der hat zwei Tage später können wir, oh, I remember you. Und ich so, yeah, sorry, still sorry. Und der so, no, 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 it was good. It's okay, na dann ist doch alles fein. So, das war spannend, witziger Moment. Und ja, war ich selber ein bisschen überrascht. So.
Stark.
Aber das mache ich nicht bewusst. Das ist,
ich merke schon, ich habe die richtige Person ausgewählt für die Folge.
Oha.
Hast du das Gefühl, dass es manchmal Situationen gibt, in denen du unterschätzt wurdest, wo du erst nach, also weißt du, was ich meine? Dass die Leute erst danach so gesehen haben, okay, krass, sie können ja wirklich was. Und nicht, okay, zuerst, da kommt eine auch noch blonde Frau rein. So, ne, ist jetzt sehr klischeehaft, aber ist ja bestimmt wirklich so. Ist so genau nach dem Motto, kleine Maus, mal gucken.
Ich hatte ein ganz, ganz witziges Erlebnis. Ich war Venue Producer bei den European Championships in München. Und das heißt, ich habe dieses komplette Team Sports Presentation geleitet. Und dann gibt es halt drei Gewerke bei so großen Produktionen. Du hast den Sport an sich, du hast TV und du hast Sports Presentation. Alles, was um den Sport quasi rum passiert. Fürs Live-Publikum und Entertainment und so. Und ich war da mit meiner kindlichen Ausstrahlung und bin da so rumgelaufen und habe jemanden gesucht. Und jemand sprach mich an und meinte, ah, you're a volunteer.
Yeah.
You need to go there. Und ich so, nee. So, ich leite Sports Presentation und so. Ich suche nur nach der und der Person. Und das war dann so, ah, okay. Und ich war eigentlich sein Boss dann.
Ah,
so. Und das war eigentlich so witzig, weil ich habe nach wie vor, ich habe so Bock auf Produktion und ich, dieses kindliche Let's Play, das steckt so in mir. Und das ist halt auch diese Motivation, da einfach so ein Ding rumzumachen. Und ja, prinzipiell ist es manchmal so, dass auf den ersten Blick genau das passiert.
Mhm.
Aber das wird ganz schnell überworfen. Einfach so, weil ich mir das selber nicht auf die Stirn schreibe, so, Achtung, ich bin eine Frau, I know.
Ja, ja.
Sondern ich bin da aus einem Grund und ich habe mittlerweile bei manchen Sachen einfach eine Kompetenz und weiß, wie Dinge miteinander spielen. Und das ist dann auch genau meine Expertise, die wir von mir bekommen. Und dann ist, ah ja, okay, ist Claudia. Okay, ja, cool.
Das heißt, für dich ist es auch gar nicht so, dass es am Anfang irgendwie sich dann blöd anfühlt oder so. Wenn,
nee, blöd gar nicht. Ich habe gar kein Problem damit, unterschätzt zu werden.
Okay.
Im Gegenteil, macht es mir einfacher. Aber das ist die Falle ein bisschen niedriger in meiner Wahrnehmung.
Ja.
So, und Leute zu überzeugen, ist gar nicht mein Thema. Also ich will Leute auch gar nicht überzeugen. Ich will, dass das Produkt, dass es läuft. Und dann, ich muss auch nicht hoch angesehen werden. Das ist mir total egal. Das Ziel ist irgendwie so im Kopf.
Ja, spannend.
Ja.
Spannend. Wie ist es mit diesen klaren Ansagen, um nochmal darauf zurückzukommen, die Situation von eben, das ist mir noch im Kopf irgendwie.
Ja.
Wie ist es also in solchen Momenten oder auch jetzt spezifisch in diesem Moment, hast du dir vorher, also kam das einfach so dann aus dir raus oder hast du richtig so innerlich davor so deinen Mut zusammennehmen müssen auch und so gesagt, okay, ich muss jetzt für meine Teams einstehen, ich muss das jetzt machen. Na, du meintest ja schon, du warst selber auch aufgeregt.
Ja, in dem Moment, ich glaube, war ich selber sehr überrascht von mir. Aber es war so dieses, so kann es nicht sein, das kann nicht dein Ernst sein. Aber so klare Ansagen, die gehören total dazu. Das ist wichtig und das ist, wenn ich darüber nachdenke, boah, zieht sich alles zusammen. Das ist ganz furchtbar. Ich mag diese Position prinzipiell Führungskraft sein, so sehe ich mich auch gar nicht. Ich sehe mich mit einem Wissen oder mit einem Gefühl für Veranstaltungen, was irgendwie da ganz gut passt, aber klare Ansagen sind ganz wichtig und die gehören gerade bei so einer Produktion mit vielen Menschen, die alle ihren Job machen, ist das wichtig einfach. Aber ich nehme mir das nicht vor, jetzt irgendwie autoritär wirken zu wollen oder diese Stimme anpassen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich einen Tag Das war, glaube ich, Tag 3 bei der Produktion, die European Championships. Die ging sehr lange. Und also es waren vielleicht 10 Tage Produktion an sich mit den ganzen Vorbereitungen. Ich hatte da so einen Retainer-Vertrag von über einem Jahr. Also ich war wirklich gut im Bilde und wusste, worum es bei der Produktion geht. Und kannte halt auch nicht nur die Schnittstellen, sondern ich wusste, was ich für ein Licht will. Ich wusste, was ich da audiomäßig und die ganzen Werbeblöcke und inhaltlich was an Entertainment und so in welcher Reihenfolge stattzufinden hat. Und ich habe nach diesem ganzen anfänglichen Motivieren, Team zusammenhalten, jeder hat die Informationen von mir bekommen und ich wollte halt gerne bei so einem Team, finde ich es total geil, wenn jeder seine eigene Expertise noch mit reinbringt. Also wenn der Lichttechniker sagt, guck mal an der Stelle, könnte man noch ein paar Moving Lights reinmachen. Ich so, boah geil, das geht, unbedingt mach das. Ja. Bastel was Schönes, dann gucken wir gemeinsam rüber, wo können wir was einbauen. Und wenn jeder so einen kleinen kreativen Anteil hat, dann wird es die Produktion von jedem. Und das wird magisch, weil jeder sich dann gerne daran zurückerinnert. Und
auch gesehen
so, fühlt. Ich sollte blau machen, also habe ich blau gemacht. Ja. So. Und an Tag 3 hat mir genau diese Kraft gefehlt. Ich konnte nicht mehr motivieren, ich konnte nicht mehr so people-pleasend sein an der Stelle, sondern ich habe dieses Regie-Meeting am Anfang geleitet und meinte so, Leute, ich muss mit meiner Energie einfach jetzt gerade runterfahren. Mhm. Ihr macht einen tollen Job, es funktioniert super, es ist alles mega. Ich muss nur gerade auch auf mich achten und deswegen ist meine Stimmlage da und nicht mehr so, yay, go for it, yay, geil gemacht. Ich habe auch schon erlebt, dass das manche Menschen Angst haben von mir. So, wo ich denke, so, why, Digga, auf gar keinen Fall. Also, was glaubst du aber? Einfach nur, weil die Leute selber unsicher waren. Aha. Und selber nicht so routiniert in dem, weil sie zum Beispiel das allererste Mal Moderator waren oder irgendwie sowas und du die Leute anders abholen musst. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie es schon seit Jahrzehnten machen und nichts anderes. Einer war eigentlich Trauredner und war dann zuerst mal in den Kommentaren, weil ich so, alles klar. Und dann irgendwann an Tag 4 oder 3 war es dann so, er ist ja eigentlich ganz cool mit dir. Und ich dachte so, was hast du denn erwartet, Alter? Ja. Und ich glaube, so sprachlich anpassen gehört halt auch immer dazu. Also ich kann nichts damit anfangen, wenn irgendwelche Führungskräfte mit Bildungssprache und sowas alles sich groß tun wollen. Und du denkst, mit wem redest du? Für hier ein geiles Regie-Team ja, vom Kunden, pass auf, wie du sprichst. Aber ansonsten, wir miteinander, Team,
genau, aber halt auch andersrum. Also ich finde halt nicht, dass es nicht mal nur um diese Ebene geht von, okay, wir müssen uns jetzt immer so und so ausdrücken und ganz professionell sprechen, sondern es gibt ja auch die Leute in Führungspositionen, die vielleicht denken, okay, ich muss mich jetzt hier beweisen, ich bin jetzt in der Führungsposition. Und dann haben die halt von Anfang an dieses Strenge und nicht Unterstützende, weil die eben der Meinung sind, okay, wir sind, ich bin jetzt hier der Boss, so nach dem Motto. Ja,
unangenehm.
Genau, und deswegen denke ich mir, also spannend eigentlich, dass man vor dir so Angst hat, weil du bist ja so die supportivste Person irgendwie.
Oh, das ist sehr sweet.
Also halt so genau eben diese Balance, ne, so du machst halt voll die Ansagen, so das, ich meine, ich habe jetzt nur so choreografisch eben mit dir gearbeitet, aber das schätze ich auch total an dir als Choreografin, dass du halt einfach klar sagst, hallo, da ist das falsch, mach das so, weil sonst weiß man ja auch nicht, was man anders machen soll, ohne dass es irgendwie wertend ist. Und trotzdem bist du halt total, also man kann danach sozusagen, keine Ahnung, mit dir essen gehen und es fühlt sich irgendwie nicht komisch an, so okay, ja, es ist jetzt hier unsere Choreografin irgendwie und die war so streng und sie hasst uns alle, sondern du schaffst es irgendwie trotzdem so auf Augenhöhe halt mit den Leuten zu arbeiten, auch wenn du ja in der Führungsrolle bist,
das
weißt du?
Das ist so wichtig und ich glaube, das habe ich von Anja bei Robinson gelernt, weil gerade bei Robinson arbeitest du ja mit Leuten, das ist überhaupt nicht deren Profession. Also da arbeitest du mit einem Koch und mit einem Animateur und mit verschiedenen Menschen und dass es so wichtig ist, dass man miteinander arbeitet, ne? Und auch den Leuten Spaß zu vermitteln an dem, was sie auf der Bühne haben sollten. Also wenn du auf der Bühne bist, es bringt dir nichts, wenn du eine Choreo runterrockst und dabei die Angst in deinen Augen zu sehen ist, sondern die Emotionen mitzugeben und dann das immer auf die Bühne zu transportieren, das ist total wichtig. Und ich rudere aber auch so wahnsinnig mit gefühlt allem, was ich mache. Also es ist so ein Auftreten, das wirklich funktioniert für mich nur, wenn ich das Ziel vor Augen habe und wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich da mache, ist nur so, Alter, was machst du gerade? Scheiße, die hören dir alle zu. Wenn ich so einen Moment habe, bin ich raus. Ja. Dann ist vorbei.
Dann ist vorbei.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass Frauen, also du kannst jetzt ja von dir nur sprechen, aber mehr so als schwierig wahrgenommen werden, wenn man eben so eine klare Kommunikation hat?
Nee, eigentlich eher eher nicht. Und wenn, dann hat es ja auch irgendwas mit deren Erfahrung oder irgendwas zu tun. Also wenn...
Von dem Gegenüber jetzt.
Genau, ja. Voll. Mhm. Und ich glaube, wenn... Ich lasse mich davon gar nicht triggern und ich sehe das auch nicht. Und wenn mir jemand sowas vorwirft, kann ich das ganz klar von mir weisen, weil ich das so nicht empfinde. Und wenn, dann hat es für mich eine Berechtigung, wenn ich so mit jemandem spreche. Mhm. Egal, ob das klare Anweisungen sind. Also reflektieren, an sich arbeiten. Diesen Boss-Mode, ach, der kommt nur raus, wenn es anders nicht funktioniert. Eigentlich mag ich den überhaupt nicht. Mhm. Das ist überhaupt nicht meine Natur.
Sagt sie und lacht.
Gehört manchmal dazu.
Ja. Aber dann ist es schon immer so eine ganz bewusste Entscheidung, wie du Sachen kommunizierst. Also ne, du hast jetzt schon gesagt, manchmal machst du dann ganz bewusst, okay, meine Stimme mache ich jetzt mehr so oder mehr so.
Das wurde mir mal gespiegelt. Irgendjemand hat mir mal gesagt, das ist doch nicht deine Sprechstimme. Da dachte ich, hä? Ja. Ich bin damit groß geworden, so, wie soll ich denn anders reden? Und dann habe ich gemerkt, so, es ist halt schon tiefer, meine Stimmlage. Und es war ganz erstaunlich, wie mich dann auch andere Menschen wahrgenommen haben. Also schon mehr als, okay, die nehmen wir mal ernst. Mhm. Spannend. Aber ich glaube, bewusst angepasst nicht, sondern es war eher so ein, okay, spannend. Ich fühle da mal rein und höre, was da vielleicht Wahres dran sein kann, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Und so irgendwas anpassen, das in so einem Produktionssetting
machen,
im besten Fall nicht durchdenken. Klar, die Entscheidungen, die du triffst, die sollten durchdacht sein, aber es ist eigentlich eher ein kurzes Abwägen. Wir haben Plan A, B, C, welche nehmen wir? Mhm. Und dann ist aber immer im Sinne der Produktion, das hat nichts mit Egos zu tun.
Was du schon meintest, so ein bisschen das Ziel.
Volle Kanne, das ist ganz, ganz wichtig.
Wie schaffst du das so, dir den Respekt zu erarbeiten in einem Raum, egal ob das jetzt bei so einer Regieproduktion ist oder auch als Choreografin oder in deiner Gruppe, ohne halt eben dieses typische Boss-Mode autoritär sein zu haben?
Vielleicht ist es eine Art der Präsenz in dem Moment, vielleicht. Aber eigentlich finde ich es total schade, wenn man sich Respekt verdienen muss. Also es sollte überhaupt nicht die Basis sein, sondern eigentlich hat jeder, entweder steht jemand in der Verantwortung oder, ja klar, auch wenn man Dinge ausführt und Sachen gesagt bekommt, dann hast du, weiß ich nicht, jeder hat seinen Platz und jeder hat eine Berechtigung, im besten Falle da zu sein, ansonsten bist du ja das nächste Mal nicht mehr da. Mhm. Auch okay, völlig okay. Ja. Oder manchmal merkt man auch, dass Dynamiken überhaupt nicht miteinander funzen, aber ich glaube, mit der Zeit findet man immer Leute, mit denen man arbeitsmäßig zusammenpasst und dann wächst daraus was Geiles oder kommt die nächste Produktion. Um Respekt kämpfen, da bin ich raus. Das mache ich einfach nicht. So, entweder lehne ich mich da zurück und denke so, okay, dann macht ihr es doch. Mal gucken und ich schalte mich ein, wenn es brennt. Mhm. Also ich habe da null Geltungsbedürfnis an der Stelle oder zu sagen, nee, du bist mir ins Wort gefallen, also werde ich mal lauter und hier Drill Instructor kommt raus. Ja. Kann ich, finde ich scheiße, mache ich sehr ungerne. Aber wenn ich merke, das kann ja auch manchmal aus so einer spielerischen Komponente rauskommen, wenn Tänzer oder Tänzerin sich lange nicht mehr gesehen haben und endlich sind die bei einer Produktion wieder zusammen und dann herrscht so eine gewisse Unruhe und so, und das empfinde ich aber nicht als respektlos mir gegenüber, sondern als so, Leute, jetzt, ihr geht nach da, ihr kommt von dort, ihr lauft 3 Schritte aufeinander zu, dann dreht ihr euch, dann seid ihr in Formation, boom. Mhm. Ganz einfach.
Ansage
und das einfach, manchmal hat es was mit einer Lautstärke zu tun oder mit einer Dringlichkeit in der Stimme, aber also, Respekt erkämpfen, das ist habe ich keinen Bock drauf und würde ich so eigentlich auch nicht so gern formulieren.
Mhm. Und glaubst du, dass diese, wie du das handhabst, daher kommt, dass du es früher selber anders erlebt hast manchmal, als du auch selber noch viel als Tänzerin so gearbeitet hast oder so? Hattest du da manchmal so das Gefühl von, oh, da sind jetzt irgendwie Führungspersonen, wo du den Stil nicht so empfunden hast und jetzt denkst, oh, das möchtest du anders machen?
Ja, also ich glaube gerade dieses so picky mit jemandem sein, ich weiß nicht warum, ich habe das echt ab und zu abbekommen und das hat mir ganz schön den Spaß an dieser Freelancer-Szene so auch verdorben, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich möchte das so nicht und ich mache mein eigenes Ding, so, wo ich genau das nicht, oder ich gehe in der Kommunikation, ich versuche Verständnis für mein Gegenüber zu haben. Ein wichtiges Thema bei mir ist, es ist so witzig, dass du es vorhin angesprochen hast, ist zum Beispiel Kostüme, wie oft Menschen in Kostüm rausgeschickt wurden, wo sie sich nicht wohlfühlen.
Ja.
Also wenn ein Kostüm eine Bedingung ist, dann such Leute für dieses Kostüm.
Ja.
Oder passt es an. Ich habe für die letzte ganz, ganz anders Produktion, habe ich, glaube, an einem Kostüm, ich glaube, 8 bis 10 Stunden genäht, an einem, damit das passt und sich jemand wohlfühlt. Und das mache ich einfach gerne, weil für mich ist das eine ganz wichtige Basis, sich in der Klamotte wohlzufühlen. Mhm. Und das, das steht bei mir mit ganz oben. Jeder hat irgendwie, weiß ich nicht, Zonen, die er nicht zeigen möchte oder whatever. Ja. Und man sollte es nicht so überspielen müssen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Das ist ein schwieriges Thema, bin mir auch sehr lange gewachsen. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, einen besonderen Fokus drauf.
Ja, schön, aber. Also irgendwie, das ist halt traurig sozusagen. Aber es ist auch
sehr, selber sehr anstrengend, weil warum sitze ich da und nähe 10 Stunden an einem Kostüm? Ja. So, und viele andere Stunden noch an anderen Kleinigkeiten, um da was fester zu machen und da was. Aber das ist mir wichtig und das mache ich dann noch gerne. Mhm. So, ja.
Hast du so im Tanzbereich, um ein bisschen noch mal mehr darauf zu kommen, so das Gefühl, es wird ja immer schon gesagt und ich finde auch wirklich so, die Dinge haben sich verbessert in den letzten Jahren teilweise. Aber wie hast du so dieses Gefühl, was so Machtstrukturen angeht? Ne? Nochmal jetzt, wenn du als Choreografin arbeitest, sind es ja auch oft, auch jetzt in meinen Erfahrungen, so männliche Regisseure dann in den Produktionen. Dann meistens auch noch männlicher technischer Leiter in den Produktionen.
Ja, ich glaube, also eine technische Leiterin habe ich wirklich noch nicht kennengelernt.
Ich auch nicht, glaube ich.
Geil, okay, spannend.
Also halt in der Leitung. Also ich finde, es passiert schon immer mehr, dass so
Operator, auch,
genau,
halt so dann Technikerinnen kommen, arbeiten. Ja, das ist geil, das ist schön. Aber technischer Leiter?
Ja.
Nee, und ja, Regie? Ach ja, da gibt es ein paar Frauen, aber Eventregie, ne? Also bei anderen Produktionen, Showproduktionen, wirklich wenig Frauen. Ich will keinem auf die Füße treten, aber ich glaube, kenne ich keine.
Ja.
Aber du hast mich mal gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Das fand ich ganz süß. Irgendwann hast du mal so, ey, wenn du mal sowas machst, so nach dem Motto, machst du die Choreo? Ich dachte, ey, ist total sweet, aber ich zeigt mich gar nicht an.
Ja.
Würde ich gar nicht machen wollen, so in dem Moment.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Vielleicht entwickelt sich das und vielleicht mache ich irgendwann eine Produktion. Mir würde jetzt eine Idee, eine Location, weil da gehört ja so viel dazu, dass ich das eigentlich für mich gar nicht so...
Ich glaube, ich habe dich halt einmal so erlebt, wie du auch so eine Szene so angeleitet hast und dann fand ich, dass du das halt so gut konntest.
Da hatte ich ein komplett klares Bild. Ja, also da wusste ich ganz genau vom Timing her, nee, Mann, du musst von da kommen und dann 2 Sekunden später da, aber nicht 3 Sekunden. Es muss wirklich 2 Sekunden sein, weil dann ist geil.
Genau.
Also so, ich sehe konkrete Bilder und wenn ich einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt bekomme, ich liebe den zu füllen. Aber so komplett Freestyle, eine komplette Show zu machen... Oh doch, Anja Payung ist für mich eine Regisseurin.
Ja.
Sorry. Ja. Also, ja, vielen Dank für alles. Ja. Aber sonst, ja, das stimmt, das machen, glaube ich, wenig Frauen, aber da kann man sich auch die Frage stellen, warum, wo kommt es her und wer will das überhaupt? Ich will das nicht. So. Und die Gründe dafür kenne ich gar nicht.
Das ist ja auch okay.
Also reinhören, so, und zu gucken,
was der schon viel
hindert mich daran. Ja, keine Ahnung. Weil die Verantwortung ist tatsächlich nochmal wahnsinnig umfangreich. Da geht es ja auch um Kalkulationen und also das mache ich ja auch in meinem kleinen Rahmen und sowas alles, aber Bühnenbau, komplettes Kostümbild, A bis Z, besetzen und sowas alles, das, und da Head of zu sein und Ansprechpartner für jedes kleine Detail. Also vielleicht, wenn ich mal eine geile Idee habe und sage, so, das muss umgesetzt werden,
spielen kannst.
Dann vielleicht, ja.
Ja.
Aber
ja,
so,
wer weiß.
Könnte noch kommen.
Und so, gibt es für dich so Unterschiede? Wir haben ja sehr viel jetzt über diese Events- und Sportbranche geredet, wie du dich da als Frau so fühlst. Aber gibt es für dich dann, fühlst du dich genauso, wenn du jetzt mit den Männern an der Show arbeitest, sage ich mal? Es ist für dich so genau das Gleiche von den Ansätzen her, dass du sagst, ja, du machst halt hier jetzt die kreative, choreografische Arbeit und setzt dich da auch bei denen durch, wenn du sagst, nee, nee, so und so möchte ich das jetzt haben und nee, die sollen von da kommen.
Ja.
Oder ist es für dich nochmal anders, wenn es dann so eine kreative Arbeit auch ist? Also ich finde, es ist ja schon irgendwie ein bisschen anders, ne? Ob es jetzt wirklich so ein Ablauf ist und
voll.
Okay.
Das ist ein Riesenunterschied,
so
das stimmt. Ja.
Ein bisschen trockener, sage ich jetzt mal. Oder
ganz einfach, pragmatisch, ja, voll, ja. Licht an jetzt.
Ja, genau.
Ja.
Oder ob es ja dann auch sowas, wo ja auch viel die eigene Meinung, eigene Ansicht, eigene Vorliebe künstlerisch, kreativ mit reinspielt.
Mit Künstler oder Künstlerin zusammenzuarbeiten, ist nochmal ein komplett anderes Thema, glaube ich. Also ist auch ein Unterschied, ob ich eine Choreografie vorsetze und ich gerne möchte, dass da eine gewisse Sprache umgesetzt wird oder kommuniziert wird auf der Bühne im Sinne von meinen Bewegungen, oder ob ich fertige Artisten, die einen eigenen Act oder Artistinnen habe, die ich in ein Setting reinbaue, genau, mit Übergängen und so, da muss man schon sehr feinfühlig sein, weil diese ganze Kunst ist, das geht mit Herz und mit wahnsinnig viel Investition von jeder und jedem Einzelnen einher, wo man ganz sensibel mit umgehen kann, weil das ist eine Liebe, die ganz fragil sein kann, wo man das unbedingt auf dem Schirm haben muss, dass es da pragmatisch nicht an erster Stelle steht, sondern da geht es um Wertschätzung, um Herz, um Stärken und Schwächen zu sehen und das für alle so schön zu machen, dass sich alle auf der Bühne wohlfühlen. Klar, nicht immer, auch aufgrund von Egos machbar, aber da einen Rahmen zu finden, wo sich was irgendwie fein für alle ist, das ist mir ganz wichtig, weil auch Künstler und Künstlerinnen wollen mehr gesehen werden, wollen, glaube ich, auch als Künstler und Künstlerinnen und nicht als Dienstleister wahrgenommen werden. Yep. Sowas von zurecht, weil das ist so ein Herzensding. Wenn du dich in dieser Branche durchkämpfst und du kreativ tätig bist, das ist muss man sehr sensibel mit umgehen. Und wer das als Regisseur oder Regisseurin nicht sieht, das ab zur Eventregie. das ist ein eigenes Setting, der Umgang da. Ja, auch viel mehr, ich glaube, Empathie und was auch immer, was da, also von meiner Seite, glaube ich, auch reinkommt. Und ich finde es wunderschön. Ich habe mit einer Artistin zusammengearbeitet und es war einfach so geil, weil sie hat so einen krass eigenen Stil und sie sollte eine neue Nummer machen für eine Show und wir haben das zusammengearbeitet. Ich meine, so eher aus der Bewegung musst du organisch dann nach rechts unten gehen als Beispiel jetzt und wenn du dann hochkommst, dann an der Stelle, dann kannst du genau das mit deinem Bein machen, was du da gerade gemacht hast, weil ich habe keine Ahnung, was es war, aber es sieht geil aus. Und es war so schön, diese Wertschätzung, was gemeinsam zu kreieren, beste überhaupt. Das ist so schön. Das wirkt mehr als magisch. Ja. Das bleibt so im Herzen, genau so eine Momente. Geil, wunderschön.
Ja. Also ist für dich auch noch weiterhin beides ganz wichtig so in deiner Arbeitswelt, dass du so diese kreativen Momente hast und dann 3, 2, 1, go.
Ja, ich mag diese Abwechslung, ne? Irgendwie nur eins von allem zu machen. Ich glaube, dafür fehlt mir vielleicht auch irgendwie so ein bisschen der Mut, dass ich mich spezialisiere und sage, das ist mein Weg, da gehe ich zielstrebig hin und so gucke ich immer, was links und rechts halt einfach offen ist und ich nehme Möglichkeiten wahr.
Und das finde ich aber auch mutig. Also, ich finde, du kannst auch so rum betrachten.
Kann man?
Ja.
Kann man?
Ja, weil es ist ja voll schwierig, viele Sachen zu können. Also das ist ja der krasse Skill dahinter, dass du dich so anpassen kannst an die Leute, mit denen du arbeitest, ohne dich selber zu verlieren und immer trotzdem das, was dich ausmacht, trotzdem immer mit reinzubringen. Egal halt, ne, ob du 3, 2, 1, go sagst und den Skispringern sagst, los, jetzt geht's. Oder ob du, wie du gerade gesagt hast, mit einer Artistin halt ihre neue Show erarbeitest. So. Weißt du, es ist ja
das
was
so
komplett drin. Anderes.
Ja.
Aber es ist doch auch total mutig, irgendwie dich in so viele verschiedene Bereiche und immer wieder neu anzupassen und immer wieder mit neuen Leuten und so. Es wäre ja viel einfacher, wenn du sagen würdest, okay, du machst jetzt nur noch das.
Vielleicht.
So? Eigentlich, weißt du, was ich meine?
Ja, also, ja, spannender Ansatz, habe ich so nicht gesehen. Ich hatte es eher immer so, dieses, wenn ich mich spezialisiere, dann habe ich da auch einen gewissen Druck, den ich mir selber mache. Und das war immer so, wo ich dachte, so, ich kann unter Druck, wenn ich mir den selber mache, kann ich nicht arbeiten, weil dann bin ich verkopft, dann bin ich skeptisch, kritisch, dann habe ich Angst davor. Das ist, ja, schwierig. Aber ja, ich mag deinen Ansatz.
Ich will mal Team alles da. Positiv irgendwie
umdenken.
Genau, irgendwas Positives kann man immer aus jeder Situation
sehen. Für andere kann ich es auch besser als für mich. Damn it.
Ja. Ich würde gerne noch einmal über ein Thema reden. Ja. Da habe ich in meiner ersten Staffel schon eine ganze Folge zu gemacht, und zwar zum Thema Mutter und Karriere vereinbaren.
Ja.
Und ich weiß auch, dass ich mit dir da auch schon mal ein Gespräch zu hatte, mhm, in Leipzig, als ich gerade ganz, ganz anders getanzt habe am Küchentisch.
Ja.
Weil ich das schon immer so, so spannend irgendwie bei dir fand, dass du ja, ja, wir haben ja jetzt schon gehört, was du für eine krasse Karriere irgendwie jetzt schon hingelegt hast, in wie vielen Bereichen, was du alles gemacht hast. Und du hast ja auch sehr früh Kinder bekommen, und ja, die waren ja auch die ganze Zeit da, das darf man ja nicht vergessen.
Absolut.
Also ne, diese
absolut,
ja, riesengroße Rolle Mutter in deinem Leben,
mhm,
die haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angeschnitten.
Ja.
Vielleicht, ja, das ist auch was, wo ich so hochschaue zu dir, weil ich das so krass finde. Und ich weiß auch noch, du hast damals so zu mir gesagt, ja, das ist halt einfach so gekommen, und die waren dann halt immer dabei, und
das stimmt, das, ja,
hat dann halt einfach so geklappt.
Ja.
Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie war das so für dich? Hattest du irgendwie jemals so, ne, weil das ist ja auch was, das haben meistens nur die Frauen dann, ne,
ja,
dieses
absolut,
Ding von, ja, okay, man hat voll den Drive, seine Karriere irgendwie zu starten, aber gleichzeitig, ja, ist man auch Mutter. Wie ist es so für dich
also gewesen? Also ich glaube, als die Kinder kamen, also ich war wirklich sehr jung, ich war 22 und 24. Oh Gott, der Große macht jetzt Abitur, der ist in der, ja, Abi-Phase. Das ist unfassbar, das ist wirklich krass und wirklich wunderschön. Aber ich habe damals, ich war damals, als Kind Nummer 1 kam, noch nicht mal ganz fertig mit der Ausbildung als Physiotherapeutin.
Mhm.
Und dann war ich quasi danach im Elternjahr und habe ein bisschen Freelancer-Jobs gemacht und im Tanzbereich unterrichtet, Choreos gemacht und selber getanzt. Und irgendwann dachte ich, ja, jetzt zurück zum Ernst des Lebens, weil ich habe bis dahin das noch nicht irgendwie als meinen Beruf wahrgenommen, mhm, auch wenn ich damit Geld verdient habe, aber das war halt einfach
Spaß,
netter, ja, Add-on, also wirklich, ja, und habe ich so nicht wahrgenommen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt zurück zum Ernst des Lebens, jetzt trittst du in die Arbeitswelt ein. Und dann kam Kind Nummer 2 und ich dachte, okay, irgendwie soll es mit Physiotherapie nicht sein. Und als ich gecheckt habe, dass das mein Beruf geworden ist, gab es beide Kinder schon. Das heißt, mhm, das ist alles parallel gewachsen. Und ich weiß gar nicht, wie es ist, das ohne Kinder zu machen.
Ja.
Also ich kann das gar nicht, weil für mich gab es diese zwei Varianten oder zwei wichtigen Sachen in meinem Leben. Mein Hobby, meine Passion, meine Arbeit, das eins. Und es gab halt dieses Family-Setting oder die Kinder.
Und wie hast du das aber geschafft, so zu vereinbaren? Weil ich finde es crazy, also diese, so, hä?
Ich glaube, die Leichtigkeit der Jugend spielt da auch rein. Wir haben die Kinder mitgenommen zum Training. Ich habe unterrichtet und dann waren halt ein oder zwei kleine Kinder da oder ein Kind in der Babyschale und ich hochschwanger und ich habe trotzdem unterrichtet. Das war, mhm, so, ich habe Bock drauf und ich mache das. Also meine, mhm, Motivation, das zu machen, Dinge zu erleben, war immer größer als die ganze Skepsis und der Zweifel, der damit vielleicht auch eigentlich einhergehen sollte. Aber hatte ich nicht, weil das Setting war da und das ist alles. Es ging alles und ich war eigentlich mehr oder weniger, dachte ich von der Erziehung her so, okay, wenn du Kinder hast, dann sitzt du halt zu Hause und passt auf die Kinder auf.
Mhm.
Tomstar als B-Boy,
ja,
sagt, Digga, nein, wir machen eine Straßenshow und wir nehmen die Kinder mit. Wir haben Schallschutzkopfhörer, einer ist in der Babyschale, der andere hockt daneben und einer von uns ist immer da und hält Hand. Oder,
ja,
meine Mutter oder meine Oma waren mit dabei und haben teilweise auf die Kinder mit aufgepasst.
Ja.
Also ich musste gar nicht so viel verzichten, ehrlich gesagt, weil mein Family-Setting so war, dass es einfach alles dazugehört hat.
Mhm.
Ich hatte das große Glück, dass ich, wie gesagt, meine Oma und meine Mutter in der Zeit hatte, wo es auch wichtig war zu wissen, dass wenn ich mal 2-3 Tage weg bin auf Produktion, was für mich schon schwer war,
mhm,
ich glaube, das Längste, als die Kinder klein waren, waren es schon so 10 Tage.
Mhm.
Und das fühlt sich wahnsinnig lang an. Ich wusste, denen geht's gut. Und da gibt es Menschen, die wahnsinnig lieb haben, sich gut kümmern. War aber für mich trotzdem schwer.
Mhm.
So, da habe ich schon, ich habe immer die Kinder vermisst, wenn ich weg war und konnte meine Arbeit in dem Moment nicht so genießen, wie ich es hätte machen können. Ich hätte auch einfach die Entscheidung treffen können, ich lasse mich auf das alles ein, wo ich gerade bin. Ich lebe die Zeit mit den Kindern und freue mich drauf, aber dann hat mir irgendwie die Arbeit gefehlt.
Mhm.
Dann war ich mit den Kindern oder andersrum war ich arbeiten und dachte, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Das ist total ungeil.
Ja.
Das war schon ein ganz schönes Zerrupfen und ich hätte von meinem Mindset her, wenn ich damals dessen bewusst gewesen wäre, hätte ich mir mehr eingeredet, genieß die Zeit, die du jetzt gerade hast.
Mhm.
Und es ist alles gut, weil du liebst ja beides. Also,
ja,
es ist schon, ja, spannend. Aber dafür Ich weiß jetzt, dass ich auf sehr viel verzichtet habe, aber das wusste ich nicht. Mhm. Ich war noch nie irgendwie Partygängerin oder war im Socializing, weil du es vorhin gesagt hast, im Networking, war ich halt nicht gut so. Also es gab, ich habe immer von zu Hause aus gearbeitet, alles vorbereitet. Mittlerweile unten den Tanzraum für Auftrittsvorbereitung haben die Kinder umgepennt und die Proben wurden dann halb 21, 22 Uhr angesetzt und dann machen wir nicht Musik nicht so laut. Es ist alles irgendwie zusammengewachsen und es ist kompatibel, wenn man selber als Mama das zulässt und möchte. Und man vermutlich nicht zu oft schief angeguckt wird von außen, weil das kann einen dann auch so ein bisschen erschüttern, ehrlich gesagt.
Ist dir das passiert auch so?
Ja, aber das kam nicht aus dem Grund, weil mir das andere unterstellt haben, sondern weil andere sich davor gerechtfertigt haben, dass es bei ihnen nicht geklappt hat oder dass das nicht deren Weg war. Und das einzusteigen, ist schon ganz schön scheiße. Aber ich war, ich glaube, viel mehr da als vielleicht weit aus dem Fenster gelehnt Mütter, die einen normalen Job haben und bis 16 Uhr arbeiten, Montag bis Freitag.
Oder 18 sogar.
Oder was auch immer. Ich habe die in die Kita gebracht, ich habe die von der Schule abgeholt, ich habe Essen gemacht, ich war halt einfach da, außer die Durchführung von den einzelnen Produktionen. Ich habe saß hier, die Kinder haben gegessen, ich habe genäht. Also, oder Choreos geschrieben oder was auch immer. Also ich war, das mussten mir aber auch andere Menschen sagen, du bist viel mehr da, als manche das konnten. So, durch diese Freelancer-Geschichte und dass ich halt einfach wirklich gefühlt so mindestens 70% alles von zu Hause gemacht haben. So.
Glaubst du, dass Männern auch so geht?
Nee.
Die Väter sind?
Also wenn diese Herzzerrissenheit, doch klar, also Thomas und ich, wir haben uns wirklich gut abgewechselt und uns gegenseitig auch sehr den Rücken freigehalten und auch immer uns Mut zugesprochen, dass wir halt auch arbeitstätig sind und wir mehr oder weniger müssen das machen oder das, weil wir verstanden haben, wie wichtig uns dieses Arbeiten ist, dass es nicht ein Job ist, sondern das ist ein innerer Antrieb, dieses Künstlerding. Und ja, deswegen war auch Corona so schlimm, weil alle gesagt haben, ja, du kannst halt einfach nicht arbeiten. Nee, nee, you don't get it. Du weißt nicht, was das bedeutet. So fürs Herz und was auch immer. Und da haben wir uns einfach wahnsinnig gut unterstützt. Auch wenn wir, ich glaube, uns relativ früh getrennt haben. Aber da haben wir uns also wirklich, ich glaube, dafür wirklich Respekt, dass wir da so gutes Teamwork betrieben haben. Und das lief wahnsinnig gut. Und da war immer eine gute Wertschätzung und Co., trotz vieler Verletztheiten, klar, Trennung ist Trennung, aber ja, spannende Zeit, wunderschön, hatte viel Schwere und eine wahnsinnige Leichtigkeit zugleich.
Ja.
Und ich bin wahnsinnig dankbar darum, dass das alles so gelaufen ist und ich würde es genauso nochmal machen, egal wie schwer das war. Und wenn du als Freiberufler einsteigst und auf einmal bist du aus der Schule raus und du hast vorher ein bisschen was mit Tanz verdient und auf einmal denkst du, okay, ich muss jetzt auch noch von dem, was ich bisschen kriege, so Miete zahlen. Und so. Also wenn man das einfach mal kalkulieren würde, würde ich sagen, bist du bescheuert. Was war denn das? Und du hast vielleicht 500 Euro im Monat oder irgendwie sowas gehabt mit Tanzjobs oder was auch immer. Und dann sie, ja, und 450 gehen halt für die Miete drauf. Und du denkst, wie geht das? Wie geht das? Eigentlich ist das so, naja, nicht sehr pflichtbewusst oder was auch immer, aber man kann auf so krass viele Sachen verzichten. Das weiß ich nicht, wenn ich höre, ja, Lebensstandard halten, so Bullshit, sorry, du. Naja, schwierig. Aber das war damals eigentlich eine schöne, schwere Zeit eigentlich. Aber es ist, ja, ich würde es genauso nochmal machen, weil es alles irgendwie ganz, ganz cool gelaufen ist.
Dadurch kam ja auch alles dann so ein bisschen, wie es jetzt ist.
Sonst wäre das nicht, sonst wäre ich vermutlich jetzt Physiotherapeutin.
Ja.
Ohne Scheiße, okay. Ja. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen oder ich hätte einen anderen Weg noch draus gemacht, aber so, ja, und das ist, ich glaube, da verdanke ich ganz viel Tomstar, dass der so an mich geglaubt hat, wir uns so unterstützt haben und ja.
Schön, ich finde es auch richtig gut, dass du so ehrlich sagst, dass es eine sauschwere Zeit war, weil ich finde, klar, wir haben jetzt nur diese bisschen mehr als eine Stunde, was halt die Leute jetzt so hören von dir und man denkt so, wow, okay, alles hat einfach so sich organisch ergeben und alles hat so funktioniert und jetzt machst du 10 Jobs und bist super erfolgreich und hast trotzdem noch Familie und dies und das und du musstest dich nicht entscheiden zwischen den zwei Sachen, du machst beides so.
Genau. Also so leicht ist diese ganze Leichtigkeit, die ist es natürlich alles überhaupt nicht. Da gehören so viele Kämpfe dazu, nicht nur in Bezug auf Muttersein, sondern auf alles Dinge in Frage zu stellen, wie oft man Existenzängste hatte und sich fragt, warum man den Scheiß macht, weil viele Steine im Weg lagen und man geht irgendwie so ein bisschen darüber und eigentlich nimmt man trotzdem ein Stück von den Steinen immer mit und das ist, es ist eine, für mich eine ganz harte Branche, in, also generell. Und wenn ich das nicht so lieben würde, was ich mache, hätte ich schon längst geschmissen, ganz ehrlich.
Was gab es da so für Momente, wo du so gezweifelt hast?
Oh, das kam, ehrlich gesagt, in regelmäßigen Abständen. Das kam erst auf, eigentlich immer noch.
Ja.
Also ich glaube, dass das als Freiberufler, das ist ja also coolerweise ist bis Mitte oder Anfang nächsten Jahres irgendwie jobmäßig schon so gecovert, wo ich denke, krass, geil, Luxus.
Ja.
Aber eigentlich ist, ich habe auch immer gesagt, ich darf arbeiten. Ich muss überhaupt nicht sonst. Ich darf arbeiten und da gehört ganz schön viel Scheiß dazu, einstecken und zwischenmenschliche Auseinandersetzung, Enttäuschung und Angebote schreiben, Ablehnung, whatever. Das ist
und ja auch immer und immer wieder. Also es ist ja nicht so wie bei einem, so wenn man so fest angestellt ist, dass du halt einmal so einen Bewerbungsprozess durchläufst und dann hast du irgendwann den Job und dann hast du den Job so für eine gewisse Zeit erstmal, sondern es ist immer von vorne dieser Prozess.
Immer.
Jedes
und Dinge nicht persönlich nehmen, obwohl dein komplettes Herz da drin steckt und einen gewissen professionellen Abstand zu haben. Und in manchen Gesprächen, wo man sagt, naja, aber das kostet so und so viel, und denkst du, wie was dafür? Und denkst, okay, ich erkläre es nochmal, was da alles dazu gehört, welches was organisatorisch und alles Mögliche. So was, die ganze Arbeit hinter den Kulissen, wie man so schon sagt. Es ist halt einfach unfassbar viel. Es ist unfassbar viel. Und da gehört so viel Scheiß dazu, dass Dinge funktionieren. Ja.
Toll, dass du trotzdem immer und immer weitermachst. Also wirklich. Man selber sieht das vielleicht manchmal nicht so, aber schau mal, was du alles Krasses geschaffen hast.
Ich sehe das zum Beispiel gar nicht. Ich bin dankbar für ganz viele Möglichkeiten, aber ich sehe nicht, dass das da irgendwie. Du weißt, was ich meine, oder? Das ist schwierig. Schwierig.
Kannst du trotzdem. Vielleicht heute vorm Schlafen gehen, nur 10 Sekunden einmal sagen: Ja, doch.
Okay, das mache ich. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die To-Do-Liste.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es bei dir fast immer so andere Leute waren, die so an dich geglaubt haben und die dir irgendwie so Chancen gegeben haben, Möglichkeiten gegeben haben, die dich auch so ein bisschen ins kalte Wasser vielleicht manchmal geworfen haben.
Sehr kalt.
Eisbaden, die dich zum Eisbaden geschickt haben. Glaubst du, dass viele, vor allem Frauen, sich so zurückhalten und dass viele Frauen vielleicht so viel, viel mehr könnten, aber dass wir halt eben so ein bisschen in dieser Rolle so gefangen sind von, ach nee, wir führen aus, wir passen an, wir lassen uns sagen, was man machen muss und dann machen wir das. Also dass eigentlich noch viel mehr Powerfrauen wie dich gäbe, die so auch in diese Rollen von wirklich die Struktur und Head of und sowas sein rein könnten.
Ja, könnten. Die Frage ist, warum viele da nicht sind. Und by the way, ich sehe mich halt auch so krass gar nicht.
Ja.
Das ist genau das, dass andere mich in so eine Position reinmanövrieren und ich denke, ah ja, okay, machen wir mal. Ohne, dass mir das Ausmaß bewusst ist. Einmal war es tatsächlich so, wo ich in dem Moment gedacht habe, boah, ach du Kacke, was passiert denn hier gerade? Es war einer drittes, viertes Mal bei den Sixes und ich dachte, Alter, wenn ich jetzt sage, Licht aus, 3, 2, 1, go, oder ist ja einfach mal die komplette Bude dunkel und ich Licht dachte, aus. Okay, das ist weird und irgendwie ein bisschen witzig. Aber ich, wie gesagt, ich sehe mich selber so nicht und das, daran könnte ich vielleicht auch arbeiten, um da ein bisschen selbstbewusster zu sein oder an Dinge ranzugehen. Aber die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und wenn man das Warum beantworten kann, dann kann man sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Weil da gehört halt auch so viel Scheiß dazu. Und will man sich den Scheiß geben? Das ist eigentlich so die Kernfrage. Und man muss es eigentlich probieren, um zu wissen, dass man es nicht will oder zu wissen, dass man es will. Und ich von mir selber hätte mich auch niemals angeboten, irgendwo Regie oder Choreografien oder sowas zu machen, sondern dass Leute haben gesehen, was man macht und die haben gesagt, ey geil, okay, mach mal hier auch. Genau so.
Okay.
Und dann, ja, genau. Aber ich selber habe da auch überhaupt nicht das Bewusstsein zu sagen, so, ich bin Führungskraft, I can do that, boom, buch mich. Nee. Aber ich halt, genau das Gleiche steckt halt auch in mir. So ein bisschen gedukter sein und lieber andere. Ich glaube, ich bin auch eine großartige Assistentin. Also, weil ich sehe Bedürfnisse, kann super darauf eingehen, die bedienen, mich zurücknehmen. Go for it, kann ich. Ist kein Thema. Gar nicht schlimm.
Das ist irgendwie krass. Also, ne, ich bin froh, dass du diese ganzen Angebote so angenommen hast und dass du auch den Mut hattest, dann sozusagen, ja, du machst das.
Viel Überwindung.
Genau, es wäre ja so viel verloren gegangen. So, natürlich wärst du sicherlich eine ganz tolle Assistentin und das brauchen wir auch. Ich will auch gar nicht das jetzt irgendwie schlecht reden. Das ist ja auch, das ist genau das, was du meinst. Das ist ja auch so ein Skill, das zu können. Ja. Eben sehen, okay, selber agieren, den Raum lesen können, was wird gebraucht. Das ist ja auch so ein hohes Maß.
Ja.
Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es viele gibt, die dann eben hochschauen und sagen, oh Mann, aber eigentlich würde ich jetzt selber auch gerne diese andere Rolle sozusagen machen, aber sich dann eben irgendwie runtermachen oder sagen, ach nee, ich bin nicht dafür gemacht und irgendwie so, obwohl...
Wenn man so sich selber an der Stelle das so kleinredet, dann ist die Überwindung halt auch einfach so utopisch, dass es ein wahnsinnig großer Schritt ist und da gucken, woher das kommt und warum und vielleicht hat das auch eine Berechtigung.
Ja.
Vielleicht ist manchmal der Druck halt auch einfach so immens und du merkst in dem Moment, fuck off, ich renne weg. Ja. Ich will das so nicht.
Ja.
Das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es für viele auch nicht so erstrebenswert, eine Führungsposition
zu sein. Muss auch gar nicht sein. Muss auch überhaupt nicht
sein.
Nee.
Und das kann man auch in Frage stellen. Voll. Also alle Gedanken, ich bin so skeptisch, aber einfach drüber nachdenken, warum das so ist. Und manchmal liegt die Antwort in der Kindheit, im Verlassenwerden, in whatever. Das ist, die Psyche ist so krass komplex und kann so ein riesiges Arsch noch sein an der Stelle und so im Weg stehen.
Nee, voll. Also ich wollte...
Das ist ein total großes Ding. Und ich weiß, als ich für die Olympischen Spiele die Anfrage bekommen habe, ich habe angefangen zu weinen und ich habe mir die Frage gestellt, warum fragt sie mich? Clustermanagerin. Ich habe zweimal vorher mit ihr gearbeitet und sie ruft mich an und sagt, wir brauchen da jemanden. Und ich dachte, what?
Ja.
Erst habe ich geheult, dann dachte ich, okay, wie viele Leute hat die gefragt, die alle abgesagt haben?
Ja.
Warum? Ich konnte es nicht greifen. Und ich habe da lange mit meinem Freund drüber gesprochen. Partner, Mann, wir sind nicht verheiratet. Ja. Das ist schwierig. Und er hat mir ganz viel aufgezählt, weshalb ich doch die Anfrage bekommen habe.
Ja.
Das war spannend zu hören. Und ganz viele Sachen konnte ich sofort wegstreichen. Also, nein, das stimmt alles nicht. Was aber hängen geblieben ist, dass ich bei Produktion all in gehe und wenn ich kein Wissen habe und stelle ich Fragen, dann ich gehe eigentlich fast immer die extra Meile, siehe Kostüme nähen. Mm. So, da hängt eine Borte runter, die wird angenäht. Mm-hmm. Ganz egal. Ich fuchs mich da rein, ich versuche das kompatibel zu machen und ich nehme in dem Moment gar nicht so bewusst, aber ich nehme die Herausforderung an und versuche mich im besten Fall einfach drauf zu freuen.
Mhm.
So, und es war ganz fantastisch. Ich habe währenddessen zwischendurch mit Tränen gekommen und ich dachte, Alter, das machst du egal. Ich habe meinen 40. Geburtstag damit verbracht, dass ich zum ersten Mal in diese Venue rein bin und saß beim Skispringen direkt vor der Schanze und die sind mir quasi entgegengeflogen. Und ich dachte nur so, fuck off, dieses kleine Studio ist mein Arbeitsbereich. Ja. Und ich stand da und dachte so, okay, ich glaube, ich kann gar nicht dankbarer sein. Wie geil ist das denn? Und das war unfassbar.
So toll.
Ja, das war wirklich krass. Und ja, ich kann bestimmt an ganz vielen Sachen noch arbeiten und bestimmt auch selbstbewusster werden und so ein Zeugs, was alles dazu gehört.
Mhm.
Ja, aber ich bin selbst mein größter Kritiker oder Kritikerin.
Das bringt dich ja auch weiter.
Es hat auch viel Gutes. Ja. Es hat viel Gutes. Ich mache es mir aber dadurch auch selber sehr oft sehr schwer. Mhm. Aber ja.
Richtig, richtig toll. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob es eine Sache gibt, wo du so besonders stolz drauf bist. Aber ich glaube, dieser Moment von eben
hat
schon voll die Frage beantwortet. Ne? Also
das ist schon, das wäre auch das Erste, was mir jetzt so weil es jetzt auch gerade ist, vielleicht 2-3 Wochen her, aber ich glaube prinzipiell, worauf ich wirklich stolz bin, das kann ich sofort beantworten, sind meine Kinder.
Ja, und auch daran halt schön. Oh Gott,
diese zwei Jungs, die sind für mich so großartig geworden. Die haben ein riesengroßes Herz, die machen ihren eigenen Weg. Ich pushe nicht, ich unterstütze mittlerweile eher nur. Und das ist einfach so geil. Wie gesagt, der Große macht jetzt Abitur, die sind 15 und 17 Jahre alt und dass das alles so geworden ist und wir ein gutes Verhältnis haben, möge es im besten Fall so bleiben, kann ja leider immer was dazwischen kommen, aber das ist einfach, darauf, auf diese Jungs bin ich total stolz.
So toll.
Ja, das Stolz ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema, prinzipiell in Bezug auf mich, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so viel machen durfte und darf. Mal gucken, was noch kommt. Ja.
Voll. Oh Mann, so schön. ich habe jetzt diese Staffel neu eingeführt, dass ich immer eine Frage an einen Gast von mir stelle, die mir mal jemand auf Instagram geschrieben hat,
ja.
Damit die Person dann nicht nur meine Antwort bekommen hat, sondern auch die von der Person. Und ich überlege immer so ein bisschen, okay, was hat mich mal jemand gefragt? Und ich glaube, zu dir passt die Frage ganz gut. Wie strukturierst du dich so ein bisschen oder wie organisierst du dich, wenn du ja so viele verschiedene Rollen, Themenbereiche, Aufgaben, Mutter, Privatleben vielleicht auch noch.
Manchmal, ich arbeite dran, ich arbeite an meinem Privatleben. Das ist eine ganz wichtige Komponente, die ich tatsächlich sehr unterschätzt habe. Ja. Ne? Dass so soziale Kontakte außerhalb des Arbeitsbereichs und sowas alles das ist.
Ja.
Wenn das verschmilzt, dann kann es schnell schwierig werden, habe ich gelernt.
Ja.
Strukturieren.
Genau, also wie organisierst du dich so? Wie ist so?
Ich habe To-Do-Listen.
Ja, ich bin auch List-Girl.
Mit Prioritäten, auch handschriftlich. So. Mhm, ich habe das alles hier und das ist gefühlt, so meine To-Do-Listen sind wie mein Tagebuch. Da stehen organisatorisches, Privates drin, priorisiert und was auch immer. Und das ist, glaube ich, naja, was heißt Geheimnis? Das habe ich mir auch irgendwann mal anerzogen, weil mein Kopf halt einfach nicht stillgelassen hat. Mhm. Ich lag Nächte wach und dachte, scheiße, das und das und das musst du alles machen. Mir angewöhnt, das alles runterzuschreiben, mir Fristen zu setzen, bis wann musst du da geantwortet haben, mit wem kontaktierst du da, in welche Reihenfolge, also wirklich detaillierte Listen, nicht einfach nur E-Mail schreiben, sondern da Rücksprache halten, dann E-Mail schreiben, dann Angebot, dann das und das und das, also wirklich ganz, ganz präzise und ansonsten, ja, jeder Tag sieht anders aus.
Ne? Ja.
Also Struktur gibt es an sich nicht. Bedürfnisse oder ja, Prioritäten so abarbeiten.
Mhm.
Und das Schöne ist, dass das halt alles ganz unterschiedlich ist.
Mhm.
So, und das
und mag das dann ich auch und ich kenne es halt
auch nicht anders. Ja, ich kenne mich wirklich, dass das alles... Nächste Challenge ist Moderations... also sind einige Moderationen, so, die jetzt im Frühjahr anstehen und das ich auch schon angefangen, alles auszuarbeiten und aufzuschreiben und sowas alles, weil ich gehe gern vorbereitet in die Sachen.
Ja.
Spontan ist nicht so meins, außer im kreativen Bereich. Mhm. Im kreativen Bereich kann ich sehr gut spontan sein, bei einem anderen ist so, damit.
Ja. Ja, toll. Ja. Oh Mann, ich fand das so eine schöne Folge mit dir, wirklich.
Danke dir.
Und guck mal, obwohl wir uns jetzt schon so lange kennen eigentlich, ja, seit 7 Jahren dieses Jahr.
Stimmt, 2019.
19, so. Ja.
Das war ganz beeindruckend, das Gespräch mit dir, als wir uns kennengelernt haben in dem Café.
Stimmt, ja, das war nämlich so, Leute.
Das war echt sehr, sehr nice.
Ja, cool. Das war wirklich so, wie man sich das so vorstellt, so der Traum, wisst ihr? Einfach so auf Instagram so, hallo, hast du da Zeit für die Produktion? Wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. Klar! Ja, und dann kam das eine zum anderen.
Absolut. Absolut.
So schön.
Geil. Ich danke dir für die ganzen Fragen.
Das ist auch noch nicht ganz vorbei.
Aber sehr spannend, über so vieles mal einfach nachzudenken und nochmal zu hinterfragen von einer anderen Perspektive. Nicht unbedingt aus der selbstkritischen, sondern auch von der, das ist ganz, ganz schön. Vielen Dank dafür. Schön. Soweit, okay, wir sind noch nicht durch.
Genau, ja, ich habe noch meine Abschlussfragen, die auch alle meine Gäste kriegen. Und zwar ist es einmal, wenn du jetzt so einen Schalter umlegen könntest und dann würde sich eine Sache erfüllen. Entweder für dich, für die kreative Community, für die Tanz-Community, für die Welt, ganz egal, für deine Kinder, wirklich whatever. Was wäre das so, wenn du so dir eine Sache wünschen könntest?
Was mir zu mir selber einfällt, ist, ich würde super gerne angstfreier sein.
Mhm.
Ich wäre gerne nicht so skeptisch, nicht so verkopft, sondern hätte gerne diese Spielfreude von früher wieder.
Mhm.
Die ist irgendwann mit, ich glaube, Mitte, Ende 30, als man so gecheckt hat, so okay, das ist jetzt dein Weg und don't lose it oder was auch immer, ist ganz viel von der Leichtigkeit weggegangen. Und so Ängste machen sich breit und Skepsis und sowas alles. Die können sofort gerne alle verschwinden. Das würde ich mir sehr wünschen, weil dann hätte, glaube ich, hätten alle was davon, ein komplettes Umfeld. So. Also so egoistisch ist es gar nicht gedacht. So. Aber das, ich bin dran, ich habe es auf dem Schirm und versuche auch da besser zu werden. Aber wenn es da einen Schalter gäbe, das wäre so geil.
Ja. Ich glaube, den würden wir alle nehmen. Mhm. Einmal.
Das wäre toll.
Switch.
Voll. Ja.
Dann hast du so entweder einen Lieblingssong aller Zeiten oder einfach auch ein Lied, was du, keine Ahnung, gestern gerade gefunden hast und das hast du jetzt schon 5-mal gehört und findest du ganz toll. Ich habe nämlich so eine Playlist, wo jeder von meinen Gästen so einen Song, also ich packe den dann rein.
Ach geil, okay.
Ganz gemischt, schon spannende Sachen sind da drin.
Das glaube ich. ich habe prinzipiell bin ich absoluter Green Day-Fan. Aber ich habe tatsächlich aktuell einen Song, der sich total in mein Herz eingebrannt hat. Das ist I Want Your Soul von, ich glaube, Armand von Helden heißt der. Das ist so ein 90er-Song.
Okay.
Und den hat der DJ bei den Olympischen Spielen
gespielt.
Und ich war so, oh, dieses Lied mit dem ganzen Vibe. Das war so ein, okay, das nehme ich mit. Und das ist so ein absoluter Feel-Good-Song. Und auch schon eine Straßenschmutze mittlerweile. Und ja, der hat sich so ein bisschen manifestiert in den letzten 3 Wochen.
Ah, cool. Perfekt. Ja. Hör ich mir direkt jetzt an. Da kommt ich auch in die Playlist. Und dann am Ende einfach noch einen kleinen Moment, wo du einmal Danke sagen kannst an die Leute, denen du einmal Danke sagen möchtest. Ein bisschen gutes Karma ins Universum schicken. Wir wissen das kommt immer zurück.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Liste ist ganz lang und ich glaube, ich müsste es an der Stelle so runterbrechen an alle Wegbegleiter, egal ob kurz oder lang. Man hat aus allem was gelernt. Mhm. Und wenn Beziehungen auseinandergehen, hat man auch davon eine Menge mitgenommen.
Voll.
Wenn man das möchte, wenn man das zulässt. Mhm. Und alle Menschen, die irgendwas in mir gesehen haben, mir Dinge zugetraut haben, von denen ich gar keine Ahnung hatte, dass das überhaupt da ist. Mhm. Ja, toll. Ich glaube, das trifft es.
Sehr schön. Ach man, danke dir für deine Zeit. Dir. Und dass wir die Folge zusammen aufgenommen haben. Ich bin mir sicher, dass alle ganz viel mitgenommen haben, Leute. Verfolgt weiterhin Claudias Weg. Wir können, glaube ich, ganz gespannt sein, was da noch für tolle Sachen passieren.
Dankeschön.
Ja, gerne. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Glaubt immer an euch, macht immer weiter, nehmt die Chancen wahr und verliert nicht den Spaß und das Spiel an den Dingen. Ich glaube, das konnten wir alle mitnehmen von der Folge. Genau, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder mit Dancefloor Diaries und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!